Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Leute, da sind wir wieder. Die gelben Leute sind zurück nach 2 Wochen. Wollte gerade sagen Winterpause, aber das ist ja gar nicht wahr. Wir sind ja schon wieder da aus der Winterpause. Schon seit vor 2 Wochen, sagt man das so, weiß ich nicht. Egal. Herzlich willkommen. Hallo Lukas.
Hi Max. Ja, schön, dass es weitergeht nach dieser 2-wöchigen normalen Pause, wie wir sie immer haben. Nach der Winterpause, die wir hatten. Ist das große Pausenjahr einfach.
Ja, dieses Jahr, letztes Jahr war ja das Geld, dieses Jahr ist Jahr der Pausen, habe ich mir vorgenommen. Es wird einfach viel pausiert, auch einfach mal im Alltag. Einfach mal eine Stunde in sich gehen und mal, ja, einfach mal verharren, wo man gerade ist.
Den Laden aber nicht zumachen dann. Einfach auflassen, aber für niemanden mehr empfänglich sein, außer für deine eigenen Gedanken und deine Atmung. Ja.
Und einfach so eine Selbstzahlerkasse hinstellen. So, zahlt, was es euch wert ist. Du nimmst den großen Mall mit. Ja, was ist der dir wert? 15? Fair.
Und hofft, dass alles über das Karma geregelt wird.
Ja, das ist das Ziel, dass alle da direkt irgendwie von einem Klavier erschlagen werden. Ich habe letztens gelesen, dass jemand vor kurzem von einem Klavier erschlagen wurde. Da habe ich gedacht, der ist wirklich gestorben wie eine Looney Tunes-Figur.
Das ist echt wahr.
Das ist wirklich, das ist auch irgendwie scheiße, ne?
Ja, aber ich frage mich gerade, ob das besonders schlimm ist.
Bugs Bunny und Elmer Fudd.
Ja, ist das besonders schlimm oder ist es trotz der schlimmen Ursache dann wenigstens ein wirklich, ja, doch imposanter Abgang? Also ich meine, lieber vom Klavier erschlagen als vom Bus erfasst, oder?
Ja, schon, aber auch irgendwie problematisch. Naja, also, ich will nicht, also ich hab's nur gelesen, war so, also Mann ey, Bugs Bunny wäre proud. Gut, das ist doch schon mal auf jeden Fall ein wilder Einstieg. Lukas, wie geht's dir denn?
Max, ich bin kurz davor, in den True Crime Podcast einzusteigen und mich zu fragen, wie kam das Klavier überhaupt in die Luft? Abseits davon geht's mir gerade eigentlich ziemlich gut. Es ist sau viel zu tun, es ist sau viel los. Uni, Studiumsende und so und ja, es ist Januar, es ist kalt, es ist dunkel, alles ist scheiße. Aber der Podcast ist noch da und das ist doch schön. Und bei dir so?
Du hast mir, man muss auch fairerweise sagen, dass wir gerade die Aufzeichnung nochmal kurz nach Start nochmal neu starten mussten, weil irgendwie mein Computer mir Stress gemacht hat. Dann hast du mir was erzählt, das hast du jetzt nicht erzählt, das möchte ich aber trotzdem noch, dass du es kurz erzählst, weil du hast gesagt, dass du morgen, also jetzt gerade am Aufnahmezeichnungstag ist der letzte Tag des Januars, der 31. Januar und du hast mir erzählt, dass du ab morgen aber schon wieder ein Adventskalendertürchen aufmachst.
Das ist absolut korrekt. Ich habe einen selbstgebastelten Adventskalender von meiner Freundin gekriegt, weil wir das so als Tradition immer normalerweise über die Weihnachtszeit hatten. Letztes Weihnachten für alle stressig. Und jetzt habe ich für diesen dummen Monat Februar einen Adventskalender. Das finde ich einfach nur wirklich wunderschön, weil es jetzt immer so ein morgendliches Highlight wird, ein Türchen zu öffnen, beziehungsweise ein kleines Paketchen zu öffnen.
Das finde ich wirklich schön. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen neidisch drauf, ich finde es aber auch schön. Und ich habe auch gesagt, mich erwartet morgen nur eine Darmspiegelung, aber das ist halt, so ist es halt, ne? Es
sind verschiedene Tage, aber auch für uns beide wird sie wahrscheinlich, wird es einfach überraschend und aufregend. Also das steht ja schon mal fest.
Eine Überraschung, also in beiden wird was geöffnet und ist mal reingeguckt.
Ja.
Ja, mal gucken, wie das morgen so wird. Ich hoffe einfach, dass alles, dass ich am Ende da rauskomme, dass er sagt, ja, ist alles, sie haben Top-Darm. Das wäre mir doch recht. Und ja.
Ich wünsche dir auch, dass der Arzt sagt, du hast einen Top-Darm.
Danke.
Für das muss man auch viel mehr normalisieren.
Ja,
Leuten einen guten Darm zu wünschen.
Normalize, sie haben einen tollen Darm.
Damit es auch mal um die inneren Werte geht.
So nämlich. Wir reden heute über eine sehr, sehr spezielle Folge. Die heißt Babysitterin und das Biest aus Staffel 6, Folge 9. ist eine Folge, die wir schon seit der ersten Staffel vor uns herschieben, weil die natürlich, sage ich mal, thematisch in der heutigen Zeit auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit generiert,
mhm,
und damals schon Thema angesprochen hat. Also eigentlich, man kann da, ich bin gespannt, wie wir später drüber sprechen, weil eigentlich es geht zwar um das eine Problem, aber eigentlich ist das Problem ja das andere Problem.
Bin ich auch dann gleich gespannt nach dem Vortalk, weil das habe ich mir auch gedacht und ich frage mich jetzt, ob wir über dasselbe gedacht haben. Findet's raus nach dem sehr langen Vortalk, wie ihr ihn von uns kennt. Ja. Weil erst
sehr lange Vortalk.
Am Anfang war es ein Kritikpunkt, mittlerweile ist es ein Markenzeichen. Irgendjemand Liebes hatte tatsächlich letztens auf Instagram geschrieben, dass er das erst nicht so gefühlt hat und jetzt mittlerweile fast traurig ist, wenn der Vortalk mal kürzer ist. Was ich einfach schön finde.
Ja, wir müssen die Leute auch sensibilisieren. Man muss ja Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Nee, wollte schon wieder einen politischen Witz machen. Das, ist einfach so,
das hast du heute so in dir, oder?
Ja, ja, heute so ganz schlimm, so ganz komische, weiß nicht, was der mir gerade da. Der hat mir ja im Ohr lang rumgepult auch eben. Mal gucken. War ja gerade noch beim HNO, muss man dazu sagen, weil ich seit einiger Zeit so einen Schleimfluss im Nacken habe. Im Nacken, also im Rachen. Im Nacken. Mir läuft die ganze Zeit so Schleim den Nacken runter. Im Rachen. Und ich habe die letzten Tage wirklich, ich habe sehr viele Konzentrationsprobleme, merke ich. Ich bin wahnsinnig so, ich habe gestern die neue Folge Man Cave aufgenommen, habe für die 1,5 Stunden, die die Folge ging, oder 1,70, die ging, glaube ich, nur 1,10 oder so, 70, ja. 80 Minuten, und ich habe 4 Stunden gebraucht, um die aufzunehmen.
Das verstehe ich aber aktuell komplett. Deshalb bin ich auch so glücklich, dass wir den Podcast zu zweit machen, weil ich weiß, wenn ich wieder in so ein Loch der Leere fall, bist du einfach da und kannst das moderativ halten,
bis
ich wieder zurück ins Licht gefunden habe.
Ja, wir haben ja manchmal auch so kleine, so gemeinsame Denkpausen bei Gelbe Leute. Ist auch ein Markenzeichen, muss man sagen. Ja.
Auch mal so Stille zulassen im Podcast und Stille erlauben.
Aber vor den Simpsons, oder vor den Simpsons ist ja immer nach Mando, oder keine Ahnung, wie man auch sagt. Wir müssen natürlich ein bisschen quatschen, was wir die letzten, also Popkultur ist ja ein Thema bei uns.
Ja.
Deswegen müssen wir natürlich auch ganz kurz reden, was sonst so ging. Mir ist aber noch ein Simpsons-Thema eingefallen, was mir letztens irgendwann mal so still, klammheimlich bei Disney Plus über den Weg gelaufen ist. Mhm. Hast du mitbekommen, dass es ein Musikvideo gibt von einem Künstler, der es komplett, das komplett Simpsons gezeichnet ist? Und auch official?
Das habe ich überhaupt
nicht
mehr.
Das ist auf Disney Plus tatsächlich.
Okay.
Dann lass uns da nächste Ausgabe drüber reden, weil ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Infos. Ich habe nicht mal mehr Infos, wie der Künstler heißt.
Nee, wir finden es raus.
Es ist ein irgendwie lateinamerikanischer Sänger, der sich anscheinend, der ziemlich angesagt ist und der es anscheinend geschafft hat, Original-Simpsons-ZeichnerInnen dazu zu bewegen, dass man ihm sein Video macht, und er hat ein offizielles Simpsons-Video. Aber da reden wir nächste Ausgabe drüber. Gut, dann ist auch Simpsons-Content auch schon eigentlich vorbei, bis wir dann zur Folge kommen.
Ich wollte gerade sagen, mehr zu den gelben Leuten habe ich auch erstmal nicht. Ich habe auch popkulturell wenig dabei. Also in erster Linie habe ich Mando dabei und das aber dafür auch mit einem großen Nachdruck. Und na, was ich sonst gesehen habe tatsächlich ist, Legends of Vox Machina hat jetzt angefangen auf Amazon Prime. Das ist eine Animationsserie, Zeichentrickserie. Zeichentrick klingt immer so, als wäre es kindgerecht, aber es ist relativ brutal. Und ist tatsächlich die Animationsadaption von einem D&D Actual Play, also von einer D&D-Show, die da über Crowdfunding, also Critical Role als Format, sind ja die erfolgreichsten Twitcher auch. Was Subscriptions betrifft, und die haben über so ein Crowdfunding praktisch aus ihrer ersten Kampagne jetzt eine Animationsserie gemacht, die bei Amazon Prime läuft. Und da sind jetzt die ersten 3 Folgen draußen, und das würde ich einfach mal jedem ans Herz legen, der Bock auf derbe Gewalt und so ein bisschen auch so ein bisschen eine Fantasy-Geschichte, die aber auch sich nicht zu ernst nimmt, hat. Ich fand's sehr gut. Ich bin aber auch ein kleiner Fanboy, daher muss man sehen.
Ich bin gespannt, weil ich habe darüber sehr viel Gutes gelesen.
Nee, also fand's super gut. Es sind halt auch immer nur 20-Minuten-Folgen. Das heißt, das ist was du schön gut wegschauen kannst. Aber nicht so. Also da ist auch schon Story mit drin und Charakterentwicklung. Das haben sie gut hingekriegt vom Pacing bisher.
Das klingt gut. Ich habe, ich war im Scream nach der letzten Ausgabe. Im neuen Scream war ich im Kino, weil ich da doch Bock drauf hatte, mir den anzuschauen, und hatte damit auch Spaß. Weil der 5. Scream ein tatsächlich sehr großer Kommentar auf toxische Fankulturen ist. Und damit beschäftige ich mich ja leider in meinem Alltag sehr viel.
Das stimmt.
Und deswegen, gerade auch immer dann, wenn eine neue Star Wars Staffel von irgendwas läuft, ist man da auf jeden Fall auch deep into it. Ja, und deswegen fand ich den ganz gut. Der hat sogar einen sehr, 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 sehr eindeutigen Kommentar auf Episode 8 von Star Wars.
Ach, was?
Reden sie dann auch über Step 8, dass das ja der Schlimmste war, weil das war ja von dem Regisseur von Knives Out und so. Und also man bezieht sich direkt auf Rian Johnson, ja. Und ja, mochte ich irgendwie ganz gern. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den sich anzuschauen. Ich habe auch in der Man Cave noch ein bisschen drüber gequatscht. Ist halt am Ende des Tages zählt beim Scream ja immer irgendwie mehr die Metaebene als der Film an sich.
Mhm.
Also dass sie auch nochmal die ganze Courtney Cox und Neve Campbell und hier wie heißt der nochmal, den Dewey spielt?
Das kannst du mich
ja,
nicht fragen.
Ist auf jeden Fall Dave Cat. Dass man die alle nochmal ausgegraben hat und sowas, das ist auch schon irgendwie witzig. Aber irgendwie ist es auch so, ja, okay, also aber der Film nimmt dann selber Bezug darauf und kommentiert das, was er tut. Und das macht ihn dann halt auch wieder irgendwie smart und keine Ahnung. Dann habe ich noch Last Night in Soho gesehen von Edgar Wright. Und da war ich wahnsinnig enttäuscht, muss ich leider sagen.
Oh, schade. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich bin ja Edgar Wright Ultra.
Ja, ich auch. Und ich war, also die erste Stunde hat mich gehabt und die zweite so gar nicht. Also der hat, ich war so ein bisschen gewillt, dich dann direkt anzurufen und zu fragen, ob du den schon gesehen hast.
Ja.
Weil,
ja, gut.
Ich weiß um deine Liebe zu Edgar Wright. Aber ich habe den so geguckt und wir hatten noch mal, der Tobi aus der Community, der kam auch mal in den Laden, nachdem man den gesehen hat und sagte so, den musst du sehen, der ist mega und keine Ahnung. Und ich muss leider sagen, ich fand die erste Stunde wirklich geil und dann hat er sich ganz stark in so Zitate an den klassischen Horrorfilm verloren und ich fand es aber irgendwie so, weiß ich nicht, aber irgendwie auch nicht dann gut. Es war ganz schön viel Gebrüll hinten raus. Er hat einfach die ganze Zeit nur Leute geschrien und er hatte irgendwie überhaupt keine schöne Erzählung. Er war ganz komisch. Keine Ahnung, gucken wir an.
Ja.
Sag mir mal, wie du ihn findest. Ich fand ihn leider, geht so am Ende des Tages. Hat mich ein bisschen, war ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, Edgar Wright sehr schätze. Naja, da muss man dann mal, da reden wir mal zu anderen.
Ich wollte sagen, reden wir drüber, wenn ich den gesehen habe. Ich werde auf dich zukommen.
Genau. Und ansonsten, naja, war ja dann noch zweimal Mando, Boba, sorry, freudscher Versprecher, der aber natürlich auch irgendwie zu 50% zutrifft.
Ach stimmt, das sind ja zwei Folgen gewesen. Ja, ja, klar.
Nee, wir haben das letzte Mal nach der Moped-Folge, glaube
genau,
ich,
nach
geredet,
der dritten.
Ne? Und dann kam ja die Ich hol mir meine Slave One zurück-Folge.
Ja.
Und dann kam ja die Ach, guck mal, wer ist denn hier eigentlich Folge?
Ja, die letzte Folge überstrahlt bei mir gerade relativ viel, deswegen musste ich kurz überlegen. Aber hast natürlich recht, wir haben zwei Folgen Mando noch. Und als kleine Ankündigung, damit du weißt, worauf du dich nächste Woche endlich einstellen darfst, nach den für dich Monaten des Wartens, bis dahin werde ich endlich Ghostbusters gesehen haben. Dann können wir über Ghostbusters reden im Podcast.
Ach, stimmt. Der ist ja seit letzter Woche digital draußen.
Yep. Und ich werde den jetzt diese Woche auf jeden Fall schauen. Das heißt, du wirst vorher schon mal auf jeden Fall eine Sprachnachricht von mir kriegen. Aber so richtig reden wir dann im Podcast drüber.
Ist es endlich soweit.
Ich habe so Bock drauf.
Ja, das wird doch mal Zeit, Lukas.
Das ist halt, da ist so ein bisschen gerade mein größtes Hindernis, ich selbst, weil ich so merke, mit diesen Konzentrationslöchern, ich werde halt wahrscheinlich das Handy vorher einen Raum weiter verschließen, dass ich nicht auch nur im Ansatz auf die Idee komme, meine Aufmerksamkeit von diesem Film zu legen.
Mhm.
Aber werde ich schon hinkriegen.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst, ey. Das wird ja mal Zeit.
Ist wirklich, also so. Ist so lange hinten angestellt.
Du musst ja nur noch Spider-Man gucken.
Den sehe ich auch diese Woche. Wenn alles klappt, sehe ich den Samstag noch, wenn der dann noch läuft.
Ah.
Also es wird dann tatsächlich.
Gut, der läuft, glaube ich, immer noch in Kinos, ne? Der ist ja auch einfach, der hat ja irgendwie jetzt nochmal das fünfte Mal hintereinander nochmal Boxoffice weggeballert irgendwie. Also keine Ahnung, was da los ist eigentlich. Das in der Corona-Zeit, irre.
Ja, aber das ist halt auch so ein Film, also ich bin seit unserem letzten Reden nicht weiter gespoilert worden, was ich auch schon mal eine gute Sache finde. Aber ja, ich sehe auch gerade, der läuft auch noch 3 bis 4 Mal am Tag. Es ist alles so, dass ich den noch sehen kann. Es ist doch schön.
Na, dann auf dann Samstag da rein.
Genau.
Gibt's ja in der nächsten Ausgabe, die ja auch unsere letzte ist für die dritte Staffel im Übrigen.
Genau.
Gibt's ja da nochmal richtig Content. Da gibt's ja nochmal richtig Ghostbusters und Spidey.
Ja, wenn ihr gedacht habt, ihr kommt da irgendwie aus so einem 10-Minuten-Vortalk raus. Nee, wir haben nochmal richtig Themen dann für euch.
Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz über, nicht jetzt ausufernd im We Have Spoken Format mäßig, weil wir auch heute eine lange Folge vor uns haben. Aber ich ja, wir hatten ja schon so ein bisschen aus, wir müssen uns noch mal kurz darüber austauschen. Die nächsten 10 Minuten solltet ihr das skippen, wenn ihr noch nicht Boba gesehen habt, Folge 4, ja. Folge 5. Das sage ich schon mal gleich, weil es wird auf jeden Fall gespoilert. Man muss immer dazu sagen, dass der Spoiler-Teil, ich finde, so super viel, ein bisschen krasse Sachen sind
für schon. Für Folge 5 schon.
Aber jetzt macht einfach mal einen Zehner vor.
Genau.
Ansonsten lehnt euch zurück und wir reden jetzt mal ganz kurz über Folge 4 und Folge 5 von Boba Fett. Weil uiuiui, was war da wieder los? Ich glaube, es waren so die Folgen, die Leute, die nach der dritten Folge sehr kritisch waren, sehr besänftigt haben.
Mhm.
Ich habe das sehr oft gelesen, dass so jetzt mit Folge 4 ist der Groschen gefallen und so. Das habe ich mehrmals gelesen.
Ja.
Und mit Folge 5 war ja dann eh alles vorbei und alle sind sich in die Arme gefallen und ja, es ist, was soll man sagen? Kommen wir erst nochmal ganz kurz zur Folge 4, bevor wir dann über dieses Riesen-Highlight Folge 5 reden.
Okay. Max, ich bin komplett ehrlich, ich weiß von Folge 4 so gut wie nichts mehr.
Was?
Die war gut, aber ich erinnere mich nur dran, wie die Bobas Ship, also die Slave One, gerettet haben und that's it. Ich hab die beide an einem Tag gesehen. Und du kannst dir vorstellen, dass dementsprechend Folge 5 einfach komplett...
Naja, gut, also dann rolle ich nochmal ganz kurz Folge 4 auf. Folge 4 ist ja quasi das, wo Boba erstmal Fennec Shand rettet.
Hm.
Das ist die Folge, wo sie, ich glaube, Folge 5, Staffel 1 von Mando anknüpfen.
Hm.
Da sehen wir am Ende den Menschen, der auf sie zuläuft und alle sind ja schon so, oh, das Geräusch der Schuhe, oh, was ist das denn? Das war ja damals das große Rätsel, du erinnerst dich.
Ja.
So, jetzt sehen wir Fennec Shand, die kurz davor ist zu verrecken. Das will Boba Fett aber verhindern, weil er weiß, dass sie eine krasse Kopfgeldjägerin ist. Also trägt er sie zu einem unbekannten, mir nicht namentlich bekannten Modder, der gespielt wird von Thundercat. Das ist ein berühmter Musiker. Und es entsteht ein Szenario mit diesen Modding-Sachen, die vielleicht, was noch so clunky wirkte in Folge 3, wirkt hier wahnsinnig geil und auf den Punkt, weil es irgendwie so wirklich so dieses Cyberpunk-Szenario extrem gut einfängt. Und auch alles daran einfach irgendwie krass ist. So. Fennec wird also wieder zusammengemoddet und ist ab von dem Zeitpunkt an auch zum Teilen technischer Natur.
Mhm.
So rum. Und dann geht die Reise halt weiter. Boba will natürlich, hat jetzt Fennec sagt so, sie kann auch gehen, so, sie muss ihm noch helfen und sie schuldet ihm noch einen Gefallen, dann kann sie gehen. Wusstest du eigentlich, dass die Schauspielerin von Fennec Shand 53 ist?
Ja, tatsächlich, weil das ist ja, ich gucke extra, dass ich den Namen jetzt nicht falsch habe. Cool, ich finde den Namen natürlich so schnell nicht. Ist eine ganz bekannte Martial Artist Darstellerin und so, daher war die mir tatsächlich auch vor Mandalorian schon ein Begriff. Ich krieg nur gerade gar nichts zusammen.
Finde ich krass.
Ming-Na Wen, ja. Die auch ganz viel in so, ja, Eastern-Filmen und so mitgespielt hat. Wenn ich jetzt nichts Falsches sag. Nee, ist 53 Jahre alt.
Gut. Naja, auf jeden Fall, sie verpflichtet sich ihm dann sozusagen, ihm zu helfen, die Slave zurückzuholen, die steht in Jabbas Palast. Jabbas Palast ist natürlich nicht mehr von Jabba beherrscht, sondern vom dicken Bib Fortuna, der da inzwischen auf dem Thron sitzt und sich gut gehen lässt.
Mhm.
Und sie brechen da dann ein. Es entsteht eine wahnsinnig gute Szene in der Küche mit den zwei Küchendruiden und dem Rattenfänger-Druiden. Der Rattenfänger-Druide, der so reingetappelt kommt mit seinem dummen Netz. Mann, ey, da hab ich so gelacht. Und generell die ganze Szene in der Küche ist halt wirklich großartig.
Ja.
Richtig schön Star Wars. Er holt sich dann die Slave One, es entsteht eine große Ballerei. Er fliegt dann nochmal zurück zum Sarlacc, weil er nicht weiß, ob seine Rüstung da liegt. Ballert dann auch noch einfach den Sarlacc kaputt, was ich auch schon einfach nur großartig finde. Der Sarlacc ist damit Geschichte.
Ja.
Und dann wird ihm halt klar, dass seine Rüstung irgendwo anders sein muss und damit endet dann auch die Rückblende, weil dann eigentlich ja schon der Anknüpfpunkt kommt zu Mando, Staffel 2, Folge 5 war das, glaube ich, oder 6? 6, glaube ich, war die Boba Fett-Folge. Naja, und dann ist das Ding auch durch, die Geschichte geht weiter, man sieht in dem Bacta-Tank liegen und jetzt beginnen im Endeffekt die Verhandlungen, weil das Pike-Syndikat man will sich halt gegen das Pike-Syndikat wehren. Er beruft ja dann diese ganzen verschiedenen Großherren da zu sich und die sind ja erstmal alle, belächeln ihn und er sagt so, ey, ich will einfach nur, dass ihr mir irgendwie so zumindest Rückendeckung gebt und sowas. Und er muss sich halt jetzt sein Team zusammenstellen. Man sieht noch die Szene mit Black Crescenten, der irgendwie diesen, wie heißen die, diese Trashojana oder wie die heißt, diesen Junggesellenabschied in dieser Bar irgendwie noch, der ausflippt ihm einfach in bester Obi-Wan-Menü, in Mos Eisley-Attitüde irgendwie den Arm da runter robbt und einfach da liegen lässt und ja, dann wird einem so klar, okay, Boba braucht halt jetzt so sein Team. Und wenn er von seinem Team redet, dann kommt auf einmal ein Theme und es ist und man ist so, okay, alles klar, was passiert nächste Folge, fuck. Und dann kommt die Folge, die, glaube ich, letzte Woche, letzte Folge hat eine Sache ganz klipp und klar gezeigt. Mhm. Mandalorian ist das Wichtigste, was Star Wars die letzten 20 Jahre passiert ist.
Ja.
Als der in dem Schlachthaus stand und der den Vorhang zur Seite haut,
Alter,
hab ich einfach nur schon, da war es 8:40, ne? Mhm. Und ich stand schon schreiend auf der Couch und war einfach nur noch so, ne! So, und es war richtig so. Und es war wirklich so, okay, alles klar. Und das ist halt der Impact. Und mein einziger Kritikpunkt an Boba Fett tatsächlich ist halt so, dass Mando ihm wahrscheinlich die Show steht, weil Mando einfach, wir sind mit Mando krasser sensibilisiert inzwischen. Ja. So. Das ist halt einfach so die Figur, die irgendwie, die hat, also es ist unfassbar, was diese Figur für eine treue Fan-Community hat, weil der das geschafft hat, sie haben es geschafft, diese Figur anzulegen, auch ohne Grogu, dass der irgendwie trotz allem so eine krasse Ausstrahlung hat und krasse Liebe und kein, also man ist einfach hin und weg von dieser Figur und das ist mir in dem Moment auch klar geworden und da hat es natürlich ein Boba Fett einfach schwerer, so weil Boba Fett lebt davon, dass sein Mythos war und jetzt kriegt Boba Fett so eine sehr, sehr, sehr gute, aber doch auch natürlich sehr ruhige Geschichte irgendwie präsentiert, so und hatte auch noch nicht wirklich einen Badass-Moment in dieser Staffel.
Das stimmt.
So, also wenige, ne? So, wenn er da einmal diese Biker-Gang mit der Slave ausradiert, das fand ich schon ganz geil. Aber so ansonsten haben wir ja noch nicht so viel von ihm gesehen. Er hatte ja so diese eine Kneipenschlägerei und sowas, aber es bleibt noch so ein bisschen verhalten um ihn. Ich glaube, das wird auch viel im Finale in den letzten zwei Folgen, die jetzt anstehen, wird man da viel von sehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall krass, was Mandalorian inzwischen halt so. Was der unser aller Herz erobert hat. Und dann folgt eine Folge, da kannst du dann jetzt eingreifen und das so ein bisschen nochmal zusammenfassen, aber da folgt Zeug so, wo man einfach nur als Star Wars-Fan da sitzt und eine Stunde lang schmilzt. So, das ist irre.
Also man muss auch einfach jetzt für die ganze Folge nochmal erwähnen, er hat noch einen zweiten großen Vorteil, und zwar, dass er von Bryce Dallas Howard inszeniert ist, die einfach, also wenn du der in Star Wars eine Regiearbeit zutraust, sind die Folgen immer geisteskrank gut. Also man muss einfach sagen, das ist eine so gute Regisseurin und die ganze, also wie die ganzen Bilder in dieser Folge aufgebaut sind. Ich meine, ne, mit der Story hast du es eh schon leicht, Fans glücklich zu machen. Ich meine, wir sehen Jin, beziehungsweise unser Mando, ja erstmal in so einem klassischen Kopfgeldjägerjob, wo er dann auch wieder so die Line aus der ersten Folge Mando wiederholen kann mit I can bring you in cold or I can bring you in warm. Und das ist, also die Kämpfe, alles geil, ne? Aber dass ja dann doch diese Suche nach seinem Covenant losgeht, dass er praktisch versucht, die seine Deathwatch Mando-Mitglieder nochmal zu finden, zu denen zu connecten. Dass ihn das Ganze dann auch natürlich wieder nach Tatooine zurückführt. Und die komplette Sequenz, wo es um das Raumschiff geht, kannst du dir vorstellen, wie ich geschrien habe vor Freude? Also, es geht ja dann wirklich sehr viel darum, dass er einen Ersatz für die Razor Crest braucht und er dann zu unserer geliebten Raumschiffmechanikerin zurückkehrt auf Tatooine. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Ich bin super
Ich weiß den auch nicht, leider.
Aber die wir ja auch schon, ne, aus den Mando-Staffeln kennen, sehr witzige Droiden immer bei sich hat. Und die dann zusammen anfangen, einen Naboo N1 Starfighter umzubauen und auf Mando-Bedürfnisse umzurüsten.
Ey. Das war wirklich irre.
Das sieht so, also A, sieht der Umbau so geil aus. Also wenn Lego da davon kein Set macht, ist das erste Mal, wo ich dann irgendwie.
Na, ich gucke das halt immer schon und bin so, naja, Merchandise-mäßig ist doch auf jeden Fall klar, was passieren wird. So, wir werden auf jeden Fall das Ding auch von Funko sehen und so. Also irgendwie so mit so einem großen Kopf rausguckend. Also das wird auf jeden Fall passieren. So um Kopf und Kragen würde ich da wetten.
Ich fordere das. Also.
Ja,
Ich glaube,
wundert eh, dass die Merch-Drops bis dato noch nicht so ausgiebig waren, was die Staffel angeht, weil normalerweise sind sie da eigentlich ein bisschen krasser so. Aber ja, da wird viel passieren. Also generell werden sehr viele, also auch wer da noch im Raum ist, ne, mit BD, so aus den Jedi Fallen Order-Spielen, das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema.
Auch in so einer ganz kleinen nebensächlichen Rolle, ja, aber allein, dass der da ist, macht schon wieder diese, wie wir es super oft in diesen ganzen Star-Wars-Geschichten sagen, das bringt die Welt so zusammen. So auch, weißt du, jedes Franchise-Kind wird geliebt. So auch Fallen Order.
Und absolut. Und Fallen Order war ja auch, glaube ich, für Fans eigentlich eher so ein Ding, wo alle eigentlich ganz happy mit waren.
Ja, klar. Also,
und das war jetzt, das war natürlich da irgendwie so, und das macht ja dann auch wieder andere Theorien auf, weil Cal hat den ja gebaut. Also BD ist ja eine Eigenkreation von Cal, und jetzt macht er ja auch da Sachen, die er im Spiel macht, mit diesen, wo er dann zeigt, so hier setzt du das Teil drauf und so. Das ist ja was er auch im Game macht.
Ja.
Und also ist es ja eine Vermutung, dass da nicht nur, der ist ja nicht ohne Grund da drin.
Der wurde auch wahrscheinlich nicht mit DHL einfach irgendwie dahingeschickt.
Nee, und der wird da irgendwie, es hat einen Grund, warum BD dort ist.
Mhm.
Und ja, da wird man halt wahrscheinlich irgendwie, vielleicht sehen wir in Mando Staffel 3 Cal. So,
das wär
und dann,
krass.
Das wäre halt irre, so, weil der ja auch von einem Schauspieler verkörpert wird, der auch damals den, ich glaube, nee, den Cobblepot hat nicht gespielt.
Den Joker gespielt
bei Gotham. Also, das ist ja jetzt auch kein kleiner Schauspieler so.
Jerome Valeska heißt er. Nee, ach fuck, ich bin heute so schlecht. Ist der Name vom Joker in Gotham? Es ist Cameron Monaghan, der Schauspieler, der ja auch bei Shameless und so mitspielt.
Ah, okay. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, da wird viel zusammenkommen und die Türen, die man sich aufhält, sind halt, also das ist halt Wahnsinn. Und das halt jetzt auch, ey, und dann dieser, wie die das rausfahren aus dem Hangar, ne?
Ja.
Und du siehst es so von oben, und ich saß halt da und hatte nur Gänsehaut, und dann fliegt der los, und dann fliegt er die fucking Podracer-Route, ey, und du flippst halt einfach nur aus.
Dass da ja auch dann teilweise noch die umgestürzten Absperrungen aus Teil 1 liegen und sowas. Also diese kleinen Details, die da in der kompletten Schluchtsequenz noch drin stecken und so.
Ja,
das
Mann.
Ist so krass gut. Und ich lieb's halt auch, dass er natürlich dann auch irgendwie erstmal fährt wie der letzte Rowdy und an diesem Transportschiff vorbeifährt und dann in eine Verkehrskontrolle kommt. Und wir da
also
ja auch.
Dass Verkehrskontrollen bei Mando jetzt eh so ein Ding sind von der Rebellion, finde ich irre.
Ey, also wirklich, wenn Mando 1 etabliert hat, dass es eine ordentliche Straßenverkehrsordnung gibt, seit es Imperium-Geschichte ist.
Das war denen auch ganz wichtig.
Ja. Ja, was ja dann auch diese geile Fluchtsequenz noch hatte. Also generell alles in dieser, immer wenn sich dieses Raumschiff bewegt, ist eigentlich atemberaubend gut inszeniert. Ich bin natürlich mega gespannt jetzt, weil sie ja auch, das sprechen sie ja explizit auch an, dass der Port für den Druiden ja ausgebaut ist. Und stattdessen ist da jetzt diese sehr kleine Glaskuppel. Und wenn nicht irgendwann in dieser Seriengeschichte da der Grogmeister rausschaut, kannst du dir aber sicher sein, dass ich das erste Mal in meinem Leben wütenden Brief an LucasArts schreibe. Oder Lucasfilm oder Disney.
Oder direkt nochmal George Lucas.
Einfach George Lucas.
Ja.
Georgie, was war denn das?
George, wir sehen uns sehr ähnlich. Jetzt reicht's.
Ich heiße sogar Lucas. Also komm. Nee, also safe wird das passieren. Alles andere würde mich wundern. Aber die ganze Folge hat mich nur glücklich gemacht.
Ja, das hat alle, diese Folge hat alle sehr glücklich gemacht.
Ja.
Was übrigens meine absolute Lieblingstheorie ist, die mir dreimal aus völlig verschiedenen Quellen genannt wurde, wo ich jedes Mal gesagt, habt ihr eigentlich den kompletten Verstand verloren, ist, dass Grogu kriegt ja was geschmiedet, ne? Also aus Beskar.
Ja.
Und da haben mehrere Leute zu mir gesagt, na, vielleicht kriegt er ein kleines Kettenhemd. Habt ihr den Verstand verloren? Der kriegt ein kleines Kettenhemd. Das ist das Blödeste, was ich dazu gehört habe. Der kriegt ein Kettenhemd.
Ja, wenn sie nochmal Beskar finden, kriegt er eine kleine Streitaxt. Der kleine Nomadengrogster.
Also ich finde die Vorstellung lieb.
Ja.
Ich fand es schön dusselig, dass das da so vorgeschlagen wurde. Aber muss auch sagen, Leute,
was meinst du, was wir Augen machen, wenn er in Staffel 3 plötzlich mit dem Kettenhemd da steht?
Ja, stimmt.
Nehme ich alles zurück. Und kauf wahrscheinlich 4 Figuren davon, aber was willst du machen?
Ja, es gibt jetzt auch Merchandise von Grogu im Kettenhemd. Scheiße, ey.
Kreuzfahrer Grogu. Ja, auch, aber da ja auch zum Beispiel die Details, dass er ja dann dieses kleine Päckchen hat und während er seinen Commercial Flight nach Tatooine hat, was ja auch eine Erfahrung für sich ist, dass dieser Beutel einfach aussieht wie der Kopf von Grogu und so. Das ist, ach. Die haben viel mit meinen Gefühlen gespielt in der Folge.
Ja, und trotzdem auch manchmal mit so ein bisschen so süße Klischees eingebaut, wie dass er dann da so zum Beispiel diese Waffen ablegt. So. Ja. Also das ist ja wirklich, und da habe ich ja wirklich kurzzeitig gedacht, oh Mann, Leute, jetzt macht aber bitte nicht im Plot, dass der so die Knarre, also dass der,
das wär's
also dass er das Darksaber abgibt, ne? Das ist schon, also mächtige Darksaber, was ja im Star Wars so eine ultra krasse Rolle spielt. Und er muss das so abgeben bei so einem scheiß Droiden in so einem Koffer. Bei
der fucking Flughafensicherheit sozusagen.
Ich sagte, wenn das jetzt euer Plot ist, flipp ich aus.
So, aber ich sag mal, im Mandalorian-Serienrhythmus wäre das dann immer die Folge zwischen den krassen Story-Folgen. Eine Folge, wo Mando das Darksaber von irgendeiner Straßengang zurückholen muss. Trifft dann wahrscheinlich die Moped-Kinder.
das ist gut. Das hätte gut reinsehen.
Kannst Darksaber wieder haben. Wir haben aber dieses große Monster, was unter unserer Stadt wohnt. Das müsstest du bitte vorher erledigen.
Ja. Tatsächlich so jeder Mando-Plot. Sie können das schon machen, aber sie müssten dann vielleicht noch mal da kurz hin.
Und ich würde es gucken und wäre trotzdem gut unterhalten. Das ist ja das Perfide daran. Das machen die halt einfach sehr gut.
Das darf es ja auch. Die nächste Folge ist im Übrigen von Filoni. Ich bin gespannt.
Nice.
Alles in allem. Filoni im Übrigen, also mit der Ahsoka-Folge, wirklich ein 10er-Treffer auch gelandet. Mhm. Muss man ja sagen, in der zweiten Staffel. Alles in allem ist für mich war das alles ein Triumph.
Ja.
Ich finde, die Serie hat mindestens 3 goldene Momente schon für Star Wars gehabt, oder 3 goldene Folgen für Star Wars gehabt. Das war die 2., die 4. und die 5. Bei der 3., ja, die war dann halt einfach mal nicht so gut. Damit müssen wir alle jetzt leben und das schaffen wir auch, da bin ich mir relativ sicher.
Und, wir werden es überleben.
Wir werden es überleben. Ja, ich glaube, ich habe mal ein paar Sachen gelesen, wo ich mir nicht sicher war, ob es die Leute überleben. Wenn sie, das kann, oh Mann, und noch was. Ich habe ja den Laden. Mhm. Und im Laden gibt es natürlich auch viele Leute, die wollen reden. Mhm. Ne? Die wollen über Star Wars reden und die wollen über Franchises reden und die wollen reden. Aber gerne ausgiebig über Star Wars. Und ich bin ja leidenschaftlich darin, über Star Wars zu schwärmen. Das kann ich ja wirklich wie kein Zweiter. Ja. Ich stehe dann da und kann einfach nochmal sagen, warum das alles einfach die letzten Jahre und warum eigentlich immer alles geil war. Also selbst Episode 2, gib mir 10 Minuten und ich rede uns inklusive mir, ich rede uns den allen schön. So, aber tatsächlich ist es so, hast natürlich auch Leute, die haben eine bisschen andere Meinung. Und dann
schwierig.
Also erstmal generell schwierig. Nee, dann hatte ich letztens jemanden, der hat dann so ein super lieber Stammkunde und hat dann so gesagt, so, ja, dann hat das irgendwie so gestört mit Episode 8, dass Luke Skywalker da so am Anfang so abgefuckt war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich so ganz ruhig gesagt, pass auf, wie war denn Yoda so, als Luke zu dem kam? Hat er gesagt, naja, der hat auf Dagobah gelebt. Was hat er da gemacht? Naja, nicht so geil. Er hat ja Löcher gebuddelt und hat seine eigene Kacke gefressen, so ungefähr. Yoda war richtig am Arsch. Ne? Ja. Ich so, also wo ist der Unterschied? So, die haben beide Scheiße erlebt, dann habe ich das so erklärt. Dann sagt er, so habe ich noch nie betrachtet. Krass.
Ach, richtig pädagogisch vermittelt hier.
Ja, richtig pädagogisch vermittelt. Dann kam jemand rein, der sagte so, ja, so alleinstehend sind die neuen Star Wars Filme schon gut, aber wenn man die im Kontext sieht, sind die scheiße. Da habe ich gesagt, das macht alles gar keinen Sinn. So, pass mal auf. Was ist denn das Problem? Weil ich bin ja schon richtig, was ist denn das Problem? Dann sagt er, na, ich hätte es irgendwie anders gemacht. Ich sage so, was denn? Ja, ich hätte Episode 8 einfach irgendwie anders gemacht. Ich sehe, aber wie denn? Ja, ich hätte ihn einfach anders gemacht. Der war nicht so gut. Die hätten den anders machen müssen. Das war die Argumentation. Ich schwöre dir, das war die Argumentation. Ich habe gesagt, aber was ist denn jetzt anders? Also, ja, irgendwie so. So das Ganze halt. Und dann habe ich gesagt, du, das ist doch alles geil. Ich sag, klar, Episode 8 so ein paar Macken, aber das ist doch ganz cool gewesen, dass man so, ja, das ist ja am Anfang das Lichtschwert da runterschmeißt. Ja, das ist doch scheißegal. So. Und dann kommst du dann immer in so Gespräche. Und das ist,
Max Nachtsheim, Popkultur-Domian.
Ja, Popkultur-Domian.
Brauchst du eine Call-In-Show?
So mache ich das, der Popkultur-Domian. Und dann kam einer rein und hat gesagt so, ja, bla bla bla, Boba Fett und so, ich habe schon neue Folge gesehen. Ja, mega, alles geil und so. Und jetzt, wo Filoni da wieder mit drauf ist, da kann man sich ja Star Wars auch wieder angucken. Und dann sage ich, also heißt es, du magst die neuen Filme nicht, habe ich dann schon so grinsen. Mhm. Und diese Diskussion, es waren so 4 Star Wars-Diskussionen, die fanden alle im Abstand von Donnerstag bis Samstag statt. Und dann sagt er so, nee, ich, pass auf, ich erkläre dir das. Und dann hat er mir erklärt, warum er Episode 8 scheiße findet. Dann hat er gesagt, also, wenn man jetzt die Szene nimmt, wo der Sternenzerstörer durch den anderen, wo die mit dem Schiff durch den Sternenzerstörer fahren und sowas. Und dann, eigentlich hätte ja dann das so und so laufen müssen. Und dann wäre das Schiff einfach an dem Schild verschollen. Dass das nicht passiert ist, das regt mich bis heute auf. Dass das Schiff da einfach durchfahren konnte und dass da kein Schutzschild drumherum war. Das wäre ja normalerweise üblich. Ich habe gesagt, pass mal auf. Ich habe mich in meinem Leben über wenige Themen mehr gestritten als Episode 8. Ich werde diese Diskussion jetzt nicht führen. Aber was du gerade gesagt hast, ist Quatsch. So, ich gesagt, das ist einfach, hör dir selber mal zu, das ist Quatsch. Da habe ich gelacht und bin weggegangen. Und dann hat er sich Star Wars Zeug gekauft und ist auch weg. Keine Ahnung.
Du nimmst jetzt den Darth Maul mit und hörst auf, mir so einen Scheiß zu erzählen.
Den Darth Maul mit und jetzt ist mal Feierabend. Ja. Nee, es ist teilweise, es ist schon lustig, aber dieser Herr,
der mir dann... Ich finde es halt irgendwie sweet, weil das ist so ein Kritikpunkt, der könnte ja fast von mir kommen. Also ich habe mich nochmal eingelesen, die Schildtechnologie, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Und Raumschiff-Fakten aber eigentlich immer nur von Lukas. Ja. Aber ich fand das andere so, also der andere Typ, der ist halt einfach, man, dann sagt er so, ich hätte es einfach anders gemacht. Ja, wie denn? Ja, anders halt. Und dann war ich so, oh Mann. Und dann hat er gesagt so, ja, jetzt läuft ja auch diese Boba-Serie da, ne, auf diesem Streaming-Anbieter. Ich so, ja, Disney Plus. Und dann sagt er, ja, also, weiß ich ja noch nicht, was ich von halten soll. Dann habe ich gesagt, okay, wie viele Folgen hast du gesehen? Ja, keine. Habe ich gesagt, das ist erstmal, dann ist eine Meinung erstmal Quatsch. Ja, aber der ist doch da unten in dem Loch gewesen, der kann doch da gar nicht mehr raus. Ich so, doch, der kann da schon raus, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Komisch irgendwie. So, und dann sage ich, wie findest du Mando? Mando finde ich mega. Es war doch Boba Fett auch drin. Ja. Aber hängt es zusammen? Ja, hängt schon zusammen, klar. Und dann ging das so als weiter. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, hab ich gesagt, aber da hat er mich nochmal gefragt, wo läuft Boba Fett? Dann habe ich gesagt, auf Disney Plus. Ja, ich habe ja kein Disney Plus. Ich sag's, aber Mando hast du gesehen? Ja. Okay, wer hast das geguckt? Da gibt ja andere Mittel und Wege, das zu gucken. Da habe ich mir auch gedacht, ey, es gibt immer noch Leute im Jahr 2022, die nicht wenig Geld haben. Der gibt viel Geld aus, ne? Ja. So und so. Der gibt jeden Monat ein paar hundert Euro bei uns aus für Kram. Ist ja auch alles cool, ist ein netter Kerl. Aber da werden die 10 Euro für Disney Plus gespart, weil man sagt, gibt es nicht. Letztens im Übrigen mein Physio auch. Da bin ich fast, da habe ich mir fast schon wieder Verspannung reingerenkt, nachdem er mich.
Weil
ich mir
direkt
dann, dicht. Sagt er so, ja, also das mit dem Disney Plus, ich habe ja Netflix, ich habe ja Sky, aber das mit Disney Plus, das sehe ich nicht ein. Ich gebe doch Disney nicht mein Geld. Da habe ich gesagt, stimmt, Disney ist ja wirklich auch absoluter Humbug, dem Geld zu geben. Und ich so, wieso denn? Er so, ja, ich bin ein riesen Star Wars-Fan, ich habe noch kein Mandalorian geschaut. Ich würde mir das sogar auf Blu-ray kaufen oder sowas, aber ich will das richtig gucken, aber ich guck das nicht. Ich sehe das nicht ein mit Disney Plus. Ich sehe nicht nochmal einen Streamingdienst ein, habe ich gesagt, aber der ist halt leider der beste Streamingdienst, den es gerade gibt. Sehe ich nicht so. Ich so, hast du doch gar nicht. Ja, nee, sehe ich nicht so. Okay, alles klar. Da wurde mein meditativer Physio mal ganz kurz erbscht.
Ja.
Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, ne, wir haben ja gerade die Diskussion auch mit Spotify und so, dass man sich immer noch so dagegen wehrt, so 10 Euro zu zahlen. Das ist
echt krass. Aber also, es wird gerade wieder mehr. Also ich habe den Artikel nicht mehr hier, sonst hätte ich jetzt so mit krassen Zahlen kommen können, als wüsste ich das aus dem Kopf, weißt du. Aber es wird, glaube ich, gerade sogar tatsächlich wieder mehr als noch vor ein paar Jahren, weil halt die Angebote größer werden und du theoretisch mehr Streaming-Anbieter bräuchtest, um alles abzudecken. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht.
Es stimmt, es gibt wirklich viele Streaming-Anbieter und jetzt kommt ja auch noch Paramount Plus, ne? Und will man ja auch schon wieder haben, weil ja noch Halo drin ist. Ich denke mir halt immer so, man, wir. Ich habe das jetzt die Tage auch gelesen, so, ja, an Spotify verdient man ja auch so viel und bla bla bla. Also gab es viele seltsame Diskussionen, die ich so verfolgt habe, auch so unter Posts von Alan und so.
Okay.
Und was ich sehr verwunderlich fand, war so, also ist so dieses so, also ich habe mir früher viele DVDs gekauft, ne? Und habe dann im Monat mir vielleicht für bestimmt, und ich hatte einen Schüler, Gehalt, ich habe kein Taschengeld bekommen, ich habe mir das irgendwie bei der Tankstelle verdient, habe mir da bestimmt für 150, 200 Euro im Monat Filme gekauft und Serienboxen und so.
Das hatte ich auch.
Und wenn ich jetzt mal überlege, ich zahle jetzt für meine Streaming-Anbieter, ich habe Sky, ich habe Disney Plus, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime. Ich glaube, da bin ich bei 60 Euro und Apple Plus sind auch nochmal 6 Euro oder so. Bin ich bei ungefähr ein Fuffi. 50, lass es 70 Euro sein. Bin ich ja weit unter dem und ich nutze die alle irgendwie. Ne, ich gucke Dexter und der Pass auf Sky, ich gucke oder Euphoria oder so. Ich gucke auf Netflix auch irgendwas bestimmt manchmal. ich gucke am wenigsten tatsächlich Netflix momentan.
Netflix bei mir auch der teuerste Posten mit dem wenigsten Wert für mich.
Aber wenn die nächste Stranger Things Staffel kommt, ist alles wieder gut.
Genau.
Aber ich bin momentan so ein bisschen innerlich auf Kriegsfuß mit Netflix. Ich weiß nicht, warum.
Ich auch, aber ich bin auch zu faul. Manche Leute machen das ja dann, wenn ein Release kommt, dann abonnieren die das einen Monat, schauen das und dann canceln die Subscription wieder.
Ja, das
ist Bullshit. Aber das kriege ich nicht hin.
Vor allem, ey, ich habe auch, ey, Netflix hat mir in meinem Leben genug Gutes getan, so, ne? Also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es ist halt wirklich so, okay, alles klar. Momentan reizt mich da relativ wenig. Mhm. Aber so, ich gucke alles so ein bisschen, so alle geben mir was. Und ich finde, dafür das, was ich zahle, das ist okay. Dann habe ich noch Spotify und halt meinen Game Pass. Dann bin ich bei unter 100 Euro, was Entertainment angeht, was feste Abo-Modelle angeht. Und das ist okay.
Nee, ist bei mir tatsächlich ähnlich. So Streaming-Anbieter, auch nur Spotify, Patreon und Twitch, was da praktisch fix ist, bin ich bei knapp 100 Euro. Und das sind aber dann auch, also da habe ich irgendwie Content supported, den ich mag. Ich habe eine Auswahl, die ich nie sehen können werde, die mich immer erschlägt und muss mir nicht Gedanken machen, was ich, also wenn jetzt irgendwie das exklusiv bei XY kommt, muss ich mir keine Gedanken machen, oh, kann ich das sehen oder kann ich es nicht sehen. Das ist eigentlich ein schön, also es ist ein Luxus, aber es ist ein Luxus, den ich durchaus,
ja.
Also da finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell noch komplett okay.
Ja, finde auch, also finde irgendwie, dass es okay ist von der Preislage so, ne?
Ja.
Und deswegen, also ehrlich gesagt, dann noch Raub zu kopieren, also sich dann irgendwie an Mando ergötzen wollen, aber sozusagen, das sehe ich nicht ein, dann gucke ich es lieber illegal auf irgendwelchen Scheißseiten in Drecksqualität. Das verstehe ich wirklich nicht mehr, ne? Also da bin ich wirklich so raus. Es hat sich jemand sehr, sehr stark vor ein paar Jahren, schon vier Jahre her, da hat sich jemand stark mit dem Autokino anlegen wollen, so ein irgendein Typ.
Wie so oft.
Der dann
so, ist es nie irgendeine Frau, es ist immer irgendein Typ.
Es sind immer irgendwelche toxischen Wichser, Alter, wirklich. Und dann hat er uns gesagt so, dass wir ja so Kapitalistenschweine wären.
Mhm.
Ja, stimmt. Weil wir ja immer so Streaming-Anbieter unterstützen. Er hat gesagt, Entertainment ist ein kostenloses Gut, für das ich es nicht einsehe, einen einzigen Cent zu bezahlen. Und da waren wir so, Bro, die Aussage ist einfach Quatsch.
Ja, aber
also du hast Anrecht auf Luft, Alter, aber du hast auf jeden Fall kein Anrecht auf Entertainment. Wo steht denn das? So, auf gar keinen Fall hast du kostenlos Anrecht auf Entertainment. So, das, ich weiß immer nicht, wie sich das Leute vorstellen, dass das einfach so gemacht wird. Das ist, also, ne? Keine Ahnung.
Ich glaube, das Problem ist einfach, es gibt ja tatsächlich ein Recht auf kulturelle Teilhabe. Aber kulturelle Teilhabe heißt nicht, ich kann alles sehen, sondern es gibt Sachen wie Bibliotheken, wo es dann DVDs und Bücher gibt, die ich kostenlos haben kann. Es gibt andere kostenlose Angebote, die ich nutzen kann. Und manche Leute denken halt so, ja, das ist ja, ne? Also ist ja so ein diffuses Gut, dafür muss ich ja dann nichts zahlen. Nee, leider nicht. Weil da geht Arbeit rein und diese Arbeit muss honoriert werden. Dass natürlich super viel von dem Geld dann am Ende nicht an die kreativen Köpfe des Teams geht, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist halt ein Problem im gesamten Kapitalismus. Das kann man jetzt nicht Netflix auf den Hut binden. Mhm. Von daher.
Fand ich auf jeden Fall damals eine sehr tolle.
Geil.
Fand ich einfach gut.
Bin mir am Überlegen, ob ich das in einer ganz anderen Branche mal versuche mit dem Statement. Ich bin nicht bereit, für Nahrungsmittel zu zahlen, weil ich finde, es ist ein Grundrecht. Und dann gehe ich mit einem Trüffel
heim.
Oder gleich ein ganzes Trüffelschwein.
Ja, gib mir das Trüffelschwein! Ich habe Recht auf das Schwein! Oh. Naja. Ach ja, Menschen, einfach cool. Und deswegen auch schönen Gruß nochmal von uns an alle.
Liebe Grüße an alle Menschen da draußen.
Schönen Gruß nochmal an alle, die uns zuhören. Und auch nicht. Gut, das ist einfach fast 45-minütiger Vortalk. Ich würde sagen, und es wurde schon wieder wild gesprochen,
ja.
Ich würde trotzdem sagen, wir gehen so langsam, beziehungsweise bevor wir in die Folge reingehen, wir haben ja noch eine kleine Werbung.
Die hatten wir am Anfang der Folge, das heißt,
wir müssen heute keine Unterbrechung machen, stimmt.
Nee.
Falls ihr das letzte Mal verwirrt wart, dass da eine Unterbrechung war und dann die Werbung aber schon am Anfang kam, da haben wir einen Fehler gemacht.
Ja.
Aber manchmal denkt man einfach ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall Athletic Greens, Leute, oder? Rein da.
Mega.
So, weiter. Mega.
athleticgreens.com/gelb. Ich liebe unsere Landingpage. Gelb.
Ja, gelb. Gut, dann geht's hier gelb weiter und wir reden über Staffel 6, Folge 9, die Babysitterin und das Biest.
Absolut korrekt. Kam 94, also November 94 bei Fox raus und 95 im September dann auf Pro7. Ist geschrieben von Greg Daniels, also keiner von den, das klingt jetzt gemein, wenn man sagt, keiner von den großen Namen, weil er ja doch auch zur Stammbelegschaft gehört hat. Und ist tatsächlich ja eine recht, also es ist eine harte Folge, es ist eine Folge mit einem sehr ernsten Thema und spannenderweise auch Ricky Gervais Lieblingsfolge. Zumindest hat er das mal gesagt während einem Interview zum Original von The Office. Habe ich so in meiner kleinen Recherche gefunden.
Ach was, okay.
Ja. Vielleicht, ich würde sagen, also ne, das ist halt eine Folge, wir gehen da jetzt nicht chronologisch durch, sondern wir machen so eine Zweisatz-Plot-Summary, vielleicht nur ein, zwei Szenen und dann geht es mehr, glaube ich, um das Thema, was da drin steckt.
Ja, das finde ich auch schön.
Was ich ganz spannend finde und was ich jetzt diesmal einfach vorneweg schicke, ursprünglich sollte die Folge ein anderes Thema haben. Und zwar Lisas und Homers unterschiedliche Ideen, was Feminismus bedeutet und was Feminismus sein kann. Man hat sich dann ja komplett davon entfernt und hat es mehr zu einer Mediensatire hochgearbeitet. Aber das war eigentlich die Grundidee, mit der man ins Writing, in den Writing Room gegangen ist. Das fand ich ganz spannend. Mhm. So. Magst du kurz mal so zwei Sätzen sagen, was in der Folge passiert?
Ja, genau. Also am Anfang sehen wir eigentlich Homer und Marge, die auf die Süßigkeitenmesse gehen. Homer zieht sich diese Karten aus dem Klumpriegel, weil in jedem millionsten Klumpriegel mit oder ohne Mandel ist so ein Ticket drin. Mhm. Und er findet dort dann bei Abo zwei Tickets, der ihn mehrmals, ich kann Sie nur bitten.
Du lässt mir keine andere Wahl, aufhören, als dich nochmal höflichst zu bitten. Zu bitten.
Ja, genau. und dann findet er natürlich zwei Tickets, nimmt nicht die Kinder mit, weil die haben natürlich schwache Arme, sondern nimmt Marge mit. Und dann gehen sie auf die Süßigkeitenmesse. Dort passiert allerhand Kurioses, reden wir gleich nochmal drüber im Detail. Er sieht dort die Gummi-Venus von Milo. Ja. Die süße Kös, wie sie später oft zitiert wurde und bis heute zitiert wird. Die ist so ein ganz besonderes, teures, handgeschnitztes von Gummiarbeitern, die sich hauptsächlich mit dem Medium Gummi beschäftigen. Geschnitztes Stück Kunst in Gummiform und er will das natürlich haben. Und bei seiner Flucht und den ganzen Sachen, die Marsh sonst nur mit rausgenommen hat, verliert er diese, als er die Babysitterin nach Hause fährt, die heißt Ashley Grant, ist eine relativ feministische, angehauchte Studentin und als er die nach Hause fährt, sieht er, dass die Gummivenus von Milo in ihrem Hintern klebt und weil er total geil auf diese blöde Gummivenus ist, macht er in seinem dummen Hirn den Fehler, ihr die vom Hintern zu ziehen und sie denkt, sie wird angegrapscht, das hat er aber gar nicht, war gar nicht sein Sinn und hat er auch nicht getan, sondern er hat ihr nur diese Gummivenus vom Hintern gezogen und daraufhin wird er quasi von ihr öffentlich angeprangert als als jemand, der versucht hat, sie sexuell zu belästigen. Mhm. Und man drückt ihm diesen Stempel auf. Er versucht dann seine Hilfe bei Rock Bottom. Das ist so eine Show von Godfrey Jones moderiert, die aber ihn weiter eigentlich nur in die Scheiße reiten und ihn das falsche Bild von ihm noch weiter in den Medien verzerren. Und es wird immer dunkler, es wird immer düsterer, er kommt da auch nicht raus. Überall im Fernsehen, auf der Straße, bei seinen Freunden, alle lästern über ihn, alle machen noch mehr Schlammschlacht aus der Nummer. Und am Ende geht er dann ganz verzweifelt in so einen regionalen Sender, um dort die Sache richtig zu stellen. Das schafft er nicht wirklich, wird dabei aber von Willy gesehen. Und Willy sagt so, ich hab da was, ich zeig ihm was, weil Willy anscheinend privat
gerne
Pärchen drin. In Amerika wird man da gleich als pervers abgestempelt. Dabei macht jeder alleinstehende Schotte das.
Ja.
Und da hat er sozusagen den Beweis, dass Homer nicht Ashley an den Hintern gelangt hat. Und damit geht die Sache in Wohlgefallen auf und Ashley entschuldigt sich bei Homer und Rock Bottom entschuldigt sich in Anführungsstrichen auch bei Homer.
Mit einer Richtigstellung. Nur um dann aufzumachen mit Willy als dem abgrundtiefen, bösen, perversen.
Genau.
Wo es dann praktisch für die nächste Person direkt weitergeht mit diesem Medienthema.
Genau, mit dem Medienthema und Homer auch direkt darauf anspricht. Ah, der ist ja pervers. Also Homer, der hat dich gerettet so. Und er so, aber hör doch mal die Musik.
Ich liebe auch wirklich, das ist ja der letzte Satz von, wo Marge ihn fragt, hast du aus der ganzen Geschichte denn nichts gelernt? Und Homer sagt einfach, Marge, ich habe überhaupt nichts aus all dem gelernt. Es ist wirklich so keine Entwicklung da, wie es halt für einen Homer Simpson
normal ist. Er sagt doch total stolz.
Ja.
Ja, und das ist so das Thema der Folge und, ich glaube, es macht mehr Sinn, über die Mediensatire zu reden, als über den sexuellen Missbrauch, glaube ich, weil die sexuelle Belästigung, weil der eigentlich das ist, was kritisiert wird. Hm? Und ich kann da heute auch eine Geschichte erzählen, die mir mal vor 6 oder 7 Jahren passiert ist, wo man mir auch, nicht in dem Rahmen, aber wo man auch so, wo mir jemand versucht hat, so auf eine ganz ekelhafte Art und Weise ans Bein zu pissen.
Okay, welche Gummisüßigkeit war's?
Es war einfach so eine Dose Hitschler-Schnecken. Mm. Und ich habe aus Versehen das SCH vergessen, habe dann gesagt, ja. Ah.
Blöd.
Naja, blöd auch. Nee, wir reden dann später drüber. Und ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Folge, die ich habe, seit wir diese Folge bei uns so im Kader haben, ne, wo wir so gesagt haben, wir werden darüber sprechen, bin ich immer so, okay, wie reden wir darüber? Mhm. Reden wir so darüber, dass Medien Bilder verzerren können? Weil ich will nicht missverstanden werden, weißt du? Ich will nicht irgendwann, dass jemand sagt so, ach so, sagst du also, Luke Mockridge hat vielleicht doch nichts gemacht, sondern bin ich so, nee, das ist nicht Ziel der Sache hier, überhaupt nicht, so im Gegenteil. Aber so, natürlich können Medien, und haben ja auch Medien, also ich meine, wir haben das ja so, ich glaube, so eines der berühmtesten Beispiele, die wir je hatten, ist ja so Kachelmann, wenn man jetzt mal so auf den deutschen Markt guckt.
Kachelmann wäre das Extrembeispiel, ja. Also wäre so ein Extrembeispiel, was man...
Wäre so ein Extrembeispiel, weil da ist ja tatsächlich etwas passiert, was, ne, auch wo man ihn so medial hat versucht zu killen, so. Aber ich meine, das ist ja schon immer ein Thema. So, wir haben in der Schule, haben wir die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen. So, und als ich diese Folge gesehen habe, habe ich auch ungefähr gerade zu dem Zeitpunkt die verlorene Ehre der Katharina Blum in der Schule besprochen. Was sich ja auch mit dem Thema beschäftigt, so eine Frau wird öffentlich in den Medien so sehr gedemütigt, dass sie überhaupt kein normales Leben mehr führen kann. Und sowas ist ja heute durch, das wird ja am Ende noch dieser Witz gemacht in der Folge, so mit den Kameras. Und solange jeder aufrichtige Amerikaner alles mit einer Kamera filmt, siegt die Gerechtigkeit, sagt ja March. Und das ist ja, da reden wir von 1994, hast du vorhin gesagt. Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen, 28 Jahre sind vergangen und die Technik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt und unser Leben ist noch mehr, viel mehr auf Video gebannt, ne, weil einfach Handykameras, Social Media und sowas dazu geführt haben.
Ja.
Viele interessante Ansätze, ich habe lange geredet, sag doch mal deine Gedanken dazu, Lukas.
Nee, also bisher würde ich alles so unterschreiben. Tatsächlich bin ich auch, Bauchweh ist zu viel gesagt, aber das ist wirklich so eine Folge, wo ich mir auch gesagt habe, okay, da ist es wichtig, sich präzise auszudrücken, weil ich habe ein bisschen recherchiert und habe geguckt, was gibt es sonst noch so, und ich muss sagen, auf YouTube war da auch wirklich so ein bisschen viel Incel-Müll. Also, wo es halt dann nicht um die reine Mediensatire ging, sondern tatsächlich viel um, ich sag mal, der Grundtenor war so, du kannst ja Rape Allegations und Sexual Harassment Sachen nicht beweisen und die Simpsons wussten ja schon, wie Cancel Culture 2020 aussieht, was ich so übertrieben falsch und Quatsch finde. Man muss halt auch einfach sagen, ich finde, in der Folge merkt man ja daran, wie groß diese eigentliche Handlung überhaupt auftaucht, nämlich für 30 Sekunden, dass es ja komplett darum geht, du hast Skandal X und die Medien, gerade jetzt in dem Fall die Medien nicht als anonyme Gruppe, sondern privates Fernsehen, macht da draus ein Business und versucht so lange Geld zu schöpfen, wie es geht. Und heizt sich ja dadurch gegenseitig an und befeuert sich da länger. Und das ist, finde ich, ein mega interessanter Part, den die da ja auch zeigen und der halt einfach nicht weit weg von der Realität ist. Also, wenn du einen Skandal hast, kannst du dir sicher sein, solange der Klicks generiert, wird es Artikel und Live-Berichterstattung und sonst was dazu geben. Und was mir aber eben gerade so beim Drübergucken aufgefallen ist, ich finde es so krass, wie wirklich ab einem gewissen Punkt ab dem Punkt des Vorfalls, verschwindet für mich so diese wirklich witzigen Szenen, die dann trotzdem noch mit drin sind, so ein bisschen in den Hintergrund und das Thema ist so vorherrschend erdrückend und davor ist halt alles so witzig leicht und ich finde, diesen krassen Cut haben wenige Simpsons-Folgen in der Intensität. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt. Also diese ganze Süßigkeitenmesse, die ist ja wahnsinnig witzig. So, also dieser also, ganze so...
Diese Wachslippen.
Wo ist das Bonbonbällchen hin? Oder diese Wachslippen.
Wir haben 1000 Anwendungsmöglichkeiten. Ja, welche denn? Das ist ein humoristischer Ersatz für die eigenen Lippen. Und dann.
Okay, welche noch? Oh, ich muss mal kurz in den Keller.
Also, da ja auch dann tatsächlich mit diesem großen Nod an die Actionfilmgeschichte, wo er aus Cola und Pop Rocks eine Granate baut.
Irre.
Ist wirklich irre. Großartig. Das sind sehr witzige, gute Momente drin.
Absolut. Aber es sind ja auch selbst in diesem, also selbst in dieser Berichterstattung sind ja noch so viele lustige Momente. Also am liebsten mag ich ja immer, wenn sie irgendwelchen Scheiß nehmen und den so auch kochen so. Mhm. Wenn sie zum Beispiel diese Wärmekamera benutzen und man sieht dieses Hähnchen hinten und er sagt, oh, Homer Simpson ist gerade in deinem, ist gerade auf 250 Grad, er schmort quasi im eigenen Saft. Man ist, weil man sieht einfach eindeutig, dass es Brathähnchen ist. Aber, ja,
als
keine
Homer
Ahnung,
in der Dusche stürzt und gesagt hat, er schläft nackt in einem Sauerstoffzelt, weil er glaubt, dass ihm das sexuelle Kraft verschafft.
Das ist großartig. Ja. Also da sind so viele dumme Sachen drin. Und auch so, ach, auch so, viel, so Kleinigkeiten. So Mr. Schleckriegel, Mr. Schleckriegel bitte zum Empfang. Oder Homer sagt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist jetzt auf den Meeresgrund zu ziehen. Dann kommt dieses Under the Sea-Lied, so eine Ariel-Anspielung und sowas. Also, und die Talkshows natürlich auch. Ben der Bär.
Mit der Bär-Control. Der Ben-Control natürlich.
Die Ben-Control. Ach, das ist alles, das ist auch so bitter teilweise. Ja. So. Oder auch diese, und aber da sind auch so Momente drin. Also zum Beispiel, wir können ja mal so anfangen, wir nehmen mal so die Sachen, die da so passieren und münzen die mal so auf so echte Beispiele. Ja. Was mich zum Beispiel in der Folge wirklich rasend macht, ne? Ist diese Frau, die in der Talkshow sitzt und sagt, ich kenne ihn nicht, ich hatte auch nie Kontakt mit ihm, aber oh nein, ich kann nicht weiterreden, und sie dann einfach anfängt zu weinen und in ihre Hände schreit. So, und solche Leute, das Beispiel kannst du locker nehmen und auf das Social Media münzen, weil du hast so viele Menschen, die einfach Anteilnahme, also diese die sich so als betroffene Person, ich hasse das. Es gibt ja ganz oft so Leute, die müssen immer sagen, schade, dass die und die Person gestorben ist. Und wenn du sie dann fragst, was hast du für einen Bezug zu der, dann ist man so, ja, ich habe das auch mal geguckt. War jetzt so bei Bob Saget so. Mhm. Wo so auch so ein paar Leute was drüber, wo ich dachte so, Mann, Alter, du bist 11. So, komm, also sorry, aber Bob Saget hat in deinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt. So. Ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Aber so immer dieses sich so mit dieser vorgestellten, wie sagt man das? Vorgestellte Empathie oder dieses vorgestellte Mitleid oder sowas.
Ja, hätte jetzt ein performatives Mitleiden genannt, wo es gar nicht so auf so einer emotionalen Ebene passiert, sondern wirklich mehr um den Akt geht, es öffentlich zu tun.
Genau das. Danke. Mhm. Da ist Lukas einfach ein Stück schlauer als ich. Aber genau das meine ich. Das ist was ich nicht ertrage. Mhm. Und das fängt diese Person in diesen 10 Sekunden, wo man sie sieht, wahnsinnig gut ein. Und ist für mich ein Paradebeispiel für das, was es auch in der Realität gibt, weil ich das wahnsinnig nervig finde.
Ja.
So, wenn Leute das immer wieder machen und immer so, und auch Leute, die so uninformiert sich in so Themen reinhacken und dann aber auch so sagen so, ja, aber das war ja so und so und du hast ja das und das gemacht. Und man ist so, nee, du hast einfach irgendeinen Fetzen aufgeschnappt und hast jetzt versucht, daraus was zu machen. So, und das hast du immer wieder. Ich habe da natürlich in meinem Leben, ich muss jetzt gar keine Beispiele nennen, so, aber das war schon bei irgendwelchen Kleinigkeiten, wenn es um irgendeine Podcast-Aussage ging oder um irgendwas mit dem Shop oder irgendwas live oder irgendwas mit der Mucke, wo einfach Leute sich eingemischt haben, die keinen Grund hatten, sich einzumischen, irgendwas aufgeschnappt hatten, nicht mal gefährliches Halbwissen, sondern gefährliches Achtelwissen hatten und dann irgendwie anfingen, dich voll zu labern, weil sie einfach auch mal sich aufspielen wollten. Mhm. Und das ist aber ein riesengroßes Problem, weil das sehr, sehr viel gute Meinungen verwässert und sehr, sehr viele Leute mit in Mitleidenschaft zieht, die vielleicht mehr wissen. Weißt du? Ich glaube, das ist oft so dieses, zu viele Leute reden mit und das lässt die Masse dumm wirken und dabei gehen ganz viele Leute, die wichtig sind und die wirklich was zu sagen haben, gehen mit unter. So.
Also, das ist jetzt, da geht es tatsächlich nicht so sehr um Skandal, aber ich finde an dem Beispiel, das kam mir direkt in den Sinn, ich habe das super oft, wenn es so um politischen Aktivismus geht und du hast so eine Person, die vielleicht auch sonst eher intersektionell marginalisiert ist, das heißt irgendwie, was weiß ich, eine Frau mit Migrationshintergrund und Migrationserfahrung und die hat einen gigantisch klugen Take. Und ich sehe so 10 Freundinnen, bewusst gegendert, die dann einfach das Posting reposten. Und da hast dann aber auch immer so 3-4 Dudes, die Idee in dümmer nochmal umformulieren, nur damit sie nicht reposten, sondern einen eigenen Post machen können. Mhm. Das ist so dieses, ich nehme jetzt was und versuche das und habe das nicht mal richtig begriffen, aber es geht darum, dass ich das sage. Weil ich mich in diesen Raum stellen muss und ich in diesem sozialen Raum Platz einnehmen muss, der wichtig ist. Und weil scheinbar nicht ausgehalten werden wird, wenn ich einfach nur sage, Leute, guckt mal hier, da drüben wird gerade eine sehr gute Idee gehabt. Und ich, in so Skandalen, finde ich, ist es relativ ähnlich, nur dass es da andersrum funktioniert, dass die Leute mit den dummen Ideen versuchen, in den Kontext reinzukommen und es so verwässern.
Ja, stimmt.
Aber wie du sagst, du hast immer eine Verwässerung von Informationen, du hast halt auch einfach das große Risiko, dadurch, dass das ja nie in irgendeiner Weise reguliert ist, dass sowas super schnell derailen kann. Also, dass halt einfach die falschen Leute anfangen, Dinge zu supporten und dadurch Dinge schwierig werden. Was du halt vor den sozialen Medien in der Form nicht hattest. Und was ich aber super spannend finde, auf diesen Punkt, wo du gesagt hast, mit eben diesem Talkshow-Gast, der dann da sitzt und diese Frau kennt Homer Simpson nicht, aber sie ist sehr betroffen und deshalb gibt es mehr oder minder Aufmerksamkeit. Ist ja immer auch diese Doppelebene, dass ja zeitgleich in unserer Simpsons-Welt, aber auch in der realen Welt, irgendwo ein Reaktionsteam sitzt, die sagt, ja, die laden wir ein, weil das funktioniert. Ich muss da tatsächlich dran denken, ich hatte das letzte Woche, da war doch dieser wirklich schreckliche Amoklauf in Heidelberg an der Universität. Ja. Und ich glaube, es war die Welt, also natürlich eine Springer Verlag, wen wundert, die sich jemanden eingeladen hat als Augenzeugin und die dann die ganze Zeit versucht haben, dieses Interview darauf zu münzen, dass sie ja praktisch direkt dabei war und wie schlimm das doch alles war und wie betroffen sie doch ist. Und sie war eigentlich da als Sprecherin für die Klinik, die nebenan war und wie sie die Situation gerade handeln und wahrnehmen aus ihrer Entfernung. Und die hat sich halt auf dieses Spiel überhaupt nicht eingelassen, was in dem Moment aber seitens des Redaktionsteams gefordert war, nämlich betroffen sein, obwohl du eigentlich nicht so betroffen bist, wie die Redaktion dich gerne hätte. Das war natürlich ein mega unangenehmes Interview und hat auch ein bisschen gezeigt, wie pietätlos das ist, jemanden, der ja dann doch auf eine gewisse Art betroffen ist, versuchen, in so eine Emotionalität reinzureden. Und ich finde, in die Richtung geht das. Weiß nicht. Der Gedanke kam
ja mir gerade. Na, natürlich. So, also das soll ja dann auch aus allen, es wird ja dann auch aus allen Löchern gefeuert.
Genau.
Und es ist natürlich hier so total überspitzt, dass natürlich so jemand,
klar,
also dass das ja dann auch beim Hummelmann auftaucht und sagt, oh ja, 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 Homer Simpson. Und so Sachen, also das sei auch dann irgendwie, dass ganz anderen Genres stattfindet, auch David Letterman, wenn er da sagt, heute werde ich mich über Homer Simpson lustig machen. Das ist schon ankündigt.
Yep.
Also ja, keine Ahnung, so diese mediale Aufmerksamkeit und das überall dann zu verwerten und sowas und dass es ja dann schon fast Teil der Popkultur wird, ne? In dem Moment, wo halt, also ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, so krass habe ich es nie erlebt, also jetzt auch sowas wie Kachelmann oder sowas, das ist ja dann trotzdem nie so weit in den Medien vorgedrungen, dass dann, keine Ahnung, RTL Samstagnacht oder sowas, also es war zu der Zeit, gab es das schon nicht mehr, aber, ne, dass dann irgendwelche Comedy-Shows oder sowas das aufgegriffen haben, ja, in der Zeit, so groß war es dann nicht, aber es ist schon krass, wie das so verwertet wird und auf wie vielen Ebenen sowas verwertet werden kann. Und ich glaube, da sind die Amis aber auch tatsächlich nochmal ein krasses Stück krasser.
Mhm.
Also ich glaube, also wenn du in den 90ern sowas hattest, dann ist das Szenario, was hier abgebildet wird, relativ nah dran an dem, was erschreckenderweise passiert ist.
Und was ja jetzt, also das ist ja in den USA und auch so ein Stück weit in Deutschland, aber jetzt gerade um es auf die USA zu ziehen, ist es ja auch schlimmer geworden. Also weil du ja einfach gesehen hast, so Fox in den 90ern war nicht im Ansatzweise so schlimm wie Fox im Jahr 2020, was Nachrichten und Desinformation betrifft. Ich glaube, Deutschland hat zwei gigantisch große Vorteile, und zwar einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich so eine Form von Faktenverzerrung nicht erlauben darf, weil es dann diese zweite schöne Sache gibt, nämlich einen Presserat, der zwar für große Organisationen wie den Springer Verlag leider nur ziemlich zahnlos ist, aber der zumindest noch so ein gewissen ethischen Rahmen um dieses ganze Thema spannt.
Mhm.
Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich lasse mich da gern korrigieren, gibt's sowas in den USA gar nicht. Das heißt, du machst was und wenn halt rauskommt, dass es falsch ist, haben wir diese letzte Szene bei Rock Bottom, wo dann irgendwie 40 Sachen in 2 Sekunden richtiggestellt werden und damit ist die Sache gut.
Hast du mal Pause gedrückt?
Ich habe tatsächlich nicht Pause gedrückt, aber das Gute ist, die Simpsons sind ein Thema, das andere Leute schon Pause gedrückt haben.
Du hast die Liste, also
natürlich habe ich die Liste.
Ich war der Dumme heute Morgen, der dann da saß und mehrmals hintereinander Pause gedrückt hat und zurückgespult hat. Und ich dachte mir, werde ich das gemacht haben, warum guckst du nicht einfach ins Internet? Ja. Da gibt es 1000%ig die Liste, du Trottel. Ach nee, das ist witziger, wenn ich nachher die Screenshots dann nochmal durchgucke. Naja.
Ja, also ne, das sind ja auch einfach nur noch ziemlich viele kleine süße Gags. Also, if you are reading this, you have no life. The older Flanders boy is Todd, not Rod.
Ja, ja,
hab ich gesehen. Da sind schon gute Sachen dabei.
Absolut. Aber wir kamen ja drauf, weil du gesagt hast, das wird dann halt nur so richtig gestellt. Genau. Amerika hat eigentlich keine Kontrolle.
Und ja. In Deutschland hast du es tatsächlich da leider große Ausnahme, Bild-Zeitung. Die muss auch Richtigstellungen schreiben, wie jede andere Zeitung auch. Aber die verdienen so viel über die Verkäufe, dass denen die Strafzahlungen nicht wehtun. Und dann hast du halt irgendwo links vom Impressum so eine kurze, gigantische Liste, was wieder alles falsch gelaufen ist und wo wieder was falsch beschrieben wurde. Das Problem an solchen Sachen ist halt, die Information ist ja trotzdem schon im Umlauf. Keiner liest die Richtigstellung
in Schriftgröße 6. Du siehst immer nur, auch in 10 Jahren, noch die große Überschrift, genau, und nicht die Richtigstellung in klein gedruckt auf der letzten Seite. Ja. Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Und das ist schon Wahnsinn. Das große Problem ist in unserer Zeit natürlich auch, dass wir inzwischen, also ich erzähle jetzt mal eine Geschichte, die mir mal passiert ist. Und da können wir dann drüber quatschen. Die ist mir vor 7 Jahren, 2014, 15, irgendwie so. Nukular gab's schon. Genau, da war ich auf der Gamescom am Pressetag und hab eine Freundin getroffen, beziehungsweise ein Mädchen, das ich zu dem Zeitpunkt so vom Sehen und Hören kannte, und die fand ich ganz gut. Und wir sind dann so, wir waren auch beide so ein bisschen so, so ein bisschen so, haben dann zusammen abgehangen, es war so ein bisschen flirty, aber halt FSK 0, ne? Also alles entspannt und alles gut, und wir sind da rumgelaufen, haben Gags gemacht, ein bisschen geschäkert, und dann hat sich das Ganze aufgelöst. Irgendwann, ein paar Wochen später, lese ich auf Twitter, ohne Kontext, eine Verlinkung, wo jemand schreibt, ist eigentlich schon bekannt, dass Roxa ein Kinderficker ist.
What?
Und da war ich so, Moment mal, Freunde, was? Und bin so, und hab das dann so gescreenshottet natürlich, und war halt komplett so, ja, das macht dich halt, also so eine Anschuldigung, das hat zwar keiner gelesen, aber das war trotzdem so, also das war jetzt nicht das, der Wortlaut, aber so, das war die Grundaussage, ne? Und ich war so, okay, krass, was ist passiert und was ist dann los gewesen und sowas. Und hab das dann tatsächlich an dem Abend, weil ich gerade mit der besagten Person geschrieben hatte, ihr geschickt und hab gesagt, ich habe gerade das im Internet gelesen und das macht mich einfach nur fertig. So. Man muss dazu sagen, die Dame war zu dem Zeitpunkt 24 oder 25. Naja. Auf jeden Fall schicke ich ihr das, und sie sagt, sie antwortet an dem Abend nicht drauf und sagt dann, am nächsten Tag schreibt sie mir und sagt so, das ist mein Ex-Freund, der das geschrieben hat. Und ich bin so, was? Hä? Okay, warum? Und dann sagt sie, naja, der hat uns zusammen auf der Gamescom rumlaufen sehen. Da waren wir schon getrennt, er und ich. Und dann hat ihm wahnsinnig gestunken, dass wir da rumgelaufen sind und dass wir miteinander irgendwie gequatscht haben, eine gute Zeit hatten. Und dass wir auch danach noch Kontakt hatten und irgendwie unsere Handynummern ausgetauscht. Das hat er halt irgendwie mitbekommen. Naja, und dann hat er sich halt einfach das ausgedacht. So, also er hat seine Reaktion auf meine Freundin könnte, meine Ex-Freundin könnte potenziell einen anderen Mann kennengelernt haben, war zu sagen, naja, der ist in der Öffentlichkeit, dann erzähle ich einfach, dass der Kinder fickt. Oder dass der Minderjährige datet, ne? 16, 17-Jährige. Das ist die Reaktion. So, und das fand ich so krass, Alter. Weil ich mir dachte so, und dann gab's halt Leute, die sind darauf angesprungen. Natürlich nur ganz wenige und im kleinen Kreis und, ne?
Ja, aber
halt,
das war schon noch die schwierige Sift-Twitter-Zeit bei dir auch, ne?
Bis 2019, als ich Koppelpot veröffentlicht habe, hat dann einfach bei, als die Beans dann den Song, wo sie auch im Video waren, dann hat jemand drunter geschrieben so, ach, wirklich, ach, ihr macht was mit dem Kinderficker? Und da bin ich so, Alter. Oh Mann. Und das ist so krass, Alter. Also das ist halt so, natürlich, das ist ein ganz kleiner Rahmen und das ist ein ganz kleines Themenfeld, aber das zeigt, wie gefährlich sowas sein kann. Also wie gefährlich, also wenn so eine Lüge in die falschen Hände gerät, du fängst ja an, du sitzt da und du fängst ja alles an zu überdenken, was du in deinem Leben gemacht hast. Du stellst dir ja jede Frage, weil du sagst so, okay, deine Karriere ist in dem Moment so filigran und du musst so vorsichtig sein, wie du damit umgehst, und du denkst immer so, ey, ich habe alles irgendwie richtig gemacht, so, ne?
Ja.
Ey, ich habe vielleicht, es gibt irgendwann mal so ein Screenshot, so, da war ich so, 23 auf Facebook. Mhm. Und dann habe ich einer 17-Jährigen mal drunter geschrieben, wenn du volljährig bist, dann können wir uns ja mal sehen oder sowas. Selbst dieser Screenshot, den findet man noch irgendwo. Mhm. Und dann ist schon, das ist schon so, für so eine Kleinigkeit, ne, wo man sagt, so, ja, okay, war dumm, aber ich war halt einfach selber im, Scheißaktion, war halt dumm aber unüberlegt und irgendwie nicht weit gedacht, aber auch natürlich nicht böse gemeint, sondern aus einer Naivität entstanden. Würde man dann nicht mehr machen, bestimmt schon gar nicht mit 38, aber
es hat mit 38 ja auch nochmal einen ganz anderen Wert als vor 15 Jahren.
Das lesen ja manchmal Leute und sagen, das hat der letzte erst geschrieben. Ja, genau. Ist ein schwieriges Thema. Ich bin da bin da super sensibel, ich habe da super Angst vor, oder was heißt Angst vor, aber ich finde das, sowas kann ganz schön gefährlich sein, es kann auch ganz schön viel verwässern, weil das genau das ist, was ich vorhin meinte. Irgendein Larry kann aus Neid, weil er darauf nicht klarkommt, dass seine Ex-Freundin jemand anderen datet, kann einfach was behaupten. Und und wenn das nur 10 Leute sind, die das jetzt für immer von mir denken, sind es 10 Leute zu viel.
Ja, klar. So. Und das ist ja auch, also ich glaube jetzt gerade, weil ich finde, das Beispiel ist ja sogar nochmal irgendwie eine Meile weg von dem, was in der Folge passiert, weil es gab ja keinen Anlass. Der Anlass war ein verletztes Ego von einem Trottel bei dir, weißt du? Also da gab es ja nicht mal ein Missverständnis, sondern es war eine klare, ausformulierte Lüge. Und ich finde, der krasse Punkt ist, dass ich das nie mitgekriegt habe. Und ich meine, ich bin jetzt auch, ne, du kennst das Nerdy-Turdy-Gang-Foto und habe das nie mitbekommen. Aber das ist komplett unerheblich dafür, dass du trotzdem immer noch weißt, da sind Leute, die diese Falschinformation gestreut haben und Leute, die das gelesen haben. Und was das mit der Psyche macht, finde ich halt. Also.
Und die sogar 3-4 Jahre später immer noch meinen, sie müssten diese Fehlinformation streuen.
Ja. Yeah.
So wie der Typ, der dann halt damals unter das Rote Fässer-Video geschrieben hat. Und das ist halt dann ein Moment, wo du wirklich denkst, so boah, krass. Wenn man jemand ist, der vor so einem Thema immer Respekt gehabt hat, ne? Also ich habe immer vor diesem Ganzen so, ich war immer jemand, der so ganz drauf, also mir ist es ganz wichtig, niemandem auf den Sack zu gehen. Damit meine ich auch Frauen. Ich finde, ne, Frauen auf den Sack zu gehen, sie zu belästigen, ich hasse das. Ich finde das, wenn Menschen sich so schlecht benehmen und dieses Ganze, ich beobachte das so oft, wie Leute überreagieren und wie sie sich verhalten und dass sie einfach auch den Raum nicht lesen können und dass sie nicht wissen, wann Stopp ist und sowas. Ne? Ich hab das schon so oft kritisiert und das ist mir schon als Kind ich habe mich schon so früh mit sowas befasst und meine Mutter hat mich in der Richtung auch so krass versucht zu erziehen, so einfach zu sagen, so mach das nicht. Ne? Und dann bist du wirklich, du bist so darauf getrimmt, dass du da dich ordentlich verhältst.
Ja.
So, ne? Ich habe in meinem Leben genug Scheiße gebaut und ich war zu genug Leuten dumm und keine Ahnung. Aber trotzdem, so das Thema, das war mir immer so das Wichtigste. Und auch diese Folge diese Folge hat mich ja mitgeprägt in meiner Kindheit und Jugend. Und so, was da passiert. Und auch das alles hat mich in die richtige Richtung getrieben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und dann sowas, das reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Weil du da stehst und bist so, ey, ich habe alles in der Hinsicht richtig und cool gemacht. So, und Fehler passieren immer und Missverständnisse können immer passieren. Aber sowas, ausgeschlossen.
Ja.
Und dann mir sowas zu sagen, das hat mir sehr, 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 sehr wehgetan. Anders kann ich es nicht sagen.
Ja, das war ganz schlimm. Ich finde auch, also das glaube ich, bin auch echt gerade betroffen, weil ich das nicht wusste. Und muss sagen, ich finde das halt auf der Art so schlimm, weil es geht ja, in der Folge ist ja tatsächlich das große Thema, wenn wir jetzt auf diesen Misconduct da, wie sich Homer verhalten hat, geht, dass es nicht kommuniziert ist. Homer ist halt ein Idiot. Hätte er einen Satz gesagt, wäre das ganze Problem nicht entstanden. Hätte er vielleicht Kleidung angehabt bei seiner Entschuldigung, wäre das Problem nicht größer geworden. Aber da geht's ja um, dass sein eigenes Handeln ja komplett irrelevant in dem Moment. Weil du einfach groß genug bist, dass eine Falschbehauptung im Internet grassieren kann. Weil es genügend Leute gibt, die dir ans Bein pissen wollen. Und dann ist ja auch tatsächlich die Frage, wie gehst du damit um? Also, das Problem ist, du hättest natürlich sagen können, ey, ich weiß, ich habe nichts falsch gemacht, head on rein da, aber dann hättest du der Sache wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass wir nicht erst jetzt darüber gesprochen hätten. Und hätte wahrscheinlich eine Lüge plötzlich zu einem zu verhandelnden Thema gemacht. Und ich finde das, tatsächlich mega cool, dass du da jetzt hier so drüber redest, weil das ist halt einfach, also, ne, das ist ja ein belastendes Thema. Auch jetzt noch. Und ich finde es spannend, dass wir von der Folge aus praktisch darüber reden können.
Ja, ich habe mir auch lange den Kopf zerbrochen, weil in dem Moment, wo es emotional wird, da fällt mir es auch mal schwer, sowas einfach ordentlich auf den Punkt zu bringen und sehr sachlich zu bleiben, weil man natürlich auch einfach verletzt ist und weil das irgendwie eine Geschichte ist, die trotzdem immer wieder so, die mich einfach beschäftigt hat. Also das immer wieder, es gab genug Leute, die mir in meinem Leben ans Bein gepisst haben und die sich, das kam viel von verletzten Egos und sowas. Und da gab es viele Sachen, wo man sagt, das war aber ganz schön schwierig. Aber mich hat damals auch so wahnsinnig gemacht, dass alle seine Kumpels damals gesagt haben so, ja, war ja klar. Mhm. Und keiner hat sich mal gefragt so, warum erzählst du das eigentlich? Was ist das einfach, also hast du eine Quelle?
Ja.
Was ist denn die Quelle? Er hat ja nie, es gab ja keine, also.
Nee.
Das macht ja, sollte Leute schon stutzig machen, wenn einfach einer was sagt.
Aber das ist halt auch mit wahrscheinlich ein Grund, warum das Ding dann doch so klein geblieben ist. Ja, weil eben irgendein Dude einfach was geschrieben hat. Also, am Ende, dadurch, dass es kein Opfer gab, gab es auch kein Opfer, dem man eine Stimme geben konnte.
Natürlich.
Das ist halt.
Trotzdem ist es irgendwie eine weirde Geschichte.
Es ist unangenehme Geschichte.
Ja, und deswegen, also irgendwas in dieser Folge, als ich sie wieder gesehen habe, hat mich halt wieder in die Richtung getriggert. Und da dachte ich so, okay, ich habe die Geschichte noch nie erzählt. Ich werde jetzt kurz mit dir drüber sprechen. So, diese Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Ja, und sie hat mir in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, keinen Abbruch getan in irgendeiner Weise, aber es macht einen trotzdem irgendwie so, man hat mal ganz kurz durchgeatmet und war so, ach krass, so schnell kann es gefährlich werden, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Also ohne, dass du irgendwie eine Sekunde dir was zu Schulden hast kommen lassen, sondern nur, weil du die falsche Person gedatet hast, hattest du Scheiße am Steck. So, das ist nervig.
Und ich finde das halt so krass, weil wir jetzt darüber reden und ich dir auch anhöre und allein wie wir drüber reden, ja merken, dass das ein Thema ist, was wir vorsichtig behandeln, was dich auch immer noch belastet. Und zeitgleich gibt es halt Künstler und, also, nee, das muss ich nicht gendern, es gibt Künstler da draußen, die wirklich große, große Scheiße gebaut haben, wo es viele, viele veritable Anschuldigungen gibt. Und ich glaube, die gehen mit einem entspannteren Gewissen durchs Leben. Als du jetzt hier sitzend, der sich eigentlich nur gegen eine Lüge wehrt, weißt du? Und das finde ich schon auch gruselig. Ich meine,
Das hat was mit den Charakteren zu tun, von denen wir da reden.
Ja, klar.
So. Also, aber das ist, also wenn du in die Medienbranche guckst, ne? Und wenn ich so jetzt gerade so in der Zeit, wo ich so viel in der Hip-Hop-Branche noch tätig war, wie viele Geschichten es gab. Es ist irgendwie so, als mal diese Deutschrap-MeToo-Geschichte letztes Jahr aufkam, wurde das ja trotzdem nicht so richtig benannt. Und dann
komplett konsequenzenlos.
So richtig, es blieb ja konsequenzenlos. Und dann denke ich mir so, ey, krass, weil allein die paar Geschichten, die ich kenne von bestimmten Künstlern, was die so gemacht haben in ihrem Leben, wie die mit Groupies umgegangen sind, was die in irgendwelchen Backstagen getrieben haben, was die mit denen, wie die ins Hotel mitgenommen haben, unschuldige Mädchen, die viel zu jung waren, was die mit denen alles gemacht haben, was da stattgefunden hat. Und ich kenne da nicht mal die Spitze des Eisbergs, kenne ich. Und da sind schon so viele schlimme Geschichten dabei, wo ich sage so, boah, krass, da wird mir schlecht. Und dann hörst du das alles und dann weißt du so, und wenn das einmal passiert ist, das ist millionenmal passiert und das kocht alles nicht hoch trotzdem. Das ist Wahnsinn.
Und
das ist echt Wahnsinn.
Das ist so ein bisschen das, was ja in der Folge leider Gottes dann drinsteckt, beziehungsweise wo manche Leute sich draus verzerren, so von wegen, ja, die Cancel Culture immer, ne? Da gibt es dann den Confirmation Bias und man glaubt dem Verdächtigen nicht mehr, sondern der ist ja dann schon der Täter und Vorverurteilung, hast du nicht gesehen. Aber rein realistisch, wenn du in die Welt guckst, hast du einfach viel mehr das Problem, dass es keinerlei Opferschutz gibt, sondern nur Täterschutz. Und gerade Deutschrap MeToo ist so ein Beispiel dafür, wie Frauen, die den Mut hatten, zu sagen, ich bin Opfer von einer Tat geworden, einfach wirklich aus der Öffentlichkeit und in ihr wirklich Privates zurückgemobbt wurden. Weshalb die Sachen folgenlos bleiben. Weil du einfach auch das Problem hast, dass da rechtlich, also nicht nur in Deutschland, auch in den USA, es sind halt immer zwei Parteien irgendwie dann im Raum und im Zweifel für den Angeklagten. Und du hast so eine, also rechtlich wird da irgendwie schwierig eine Entscheidung getroffen und im Internet kursiert auch sehr, sehr viel Täterschutz, wo jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen, was dann teilweise seltsame Blüten schlägt, aber prinzipiell einfach eine wichtige Sache ist, dass Opfer halt irgendwie, wie soll ich sagen, dass Opfer mehr gehört werden. Und das, also ich finde das, ein total wichtiges, spannendes Thema, weil es ja in der, aber wie gesagt, darum geht es ja in der Folge fast gar nicht. Es geht ja wirklich mehr darum, wie agieren die Medien eigentlich damit und nicht, wie wird es auf so einer rechtlich-moralischen Ebene abgehandelt.
Ja, deswegen ist es, also ich glaube, man kann, muss das bei der Folge so ein bisschen ausklammern.
Genau,
also
ne?
Es geht wirklich um Fehlinformationen und wie mit Fehlinformationen umgegangen wird und man darf trotzdem aus dieser Folge kein, guck mal, so funktioniert Cancel Culture Beispiel machen, das darf man nicht. Weil Cancel Culture, beziehungsweise klammern wir den Begriff Cancel Culture mal kurz aus, aber so dieses Ganze so, wir benennen ein Problem öffentlich, so wo sich jemand scheiße verhalten hat, das muss es geben und das ist auch wichtig, dass es das gibt. So. Und wenn wir das Beispiel haben wie im Falle Mockridge, wo halt einfach nicht nur eine Person aussagt, sondern wo, und die Geschichten gab es schon vor 5 Jahren, Alter. Ja. So vor 5 Jahren, als ich meine Freundin in Köln hatte, so in der Medienlandschaft in Köln, war das einfach, das war stadtbekannt, dass der Typ ein Wichser ist. So, und dass der sich nicht cool verhält. So, das war natürlich, da kann ich auch nicht mich hinsetzen und kann sagen, so jetzt twitter mal darüber, so, weil ich kenne auch nur Geschichten von da und da.
Ja.
Aber du hast das von so vielen Quellen gehört und von so vielen Ecken, dass du irgendwann sagst, so, es kann ja nicht alles erfunden sein. Also es ist ja Wahnsinn, wenn das alles erfunden wäre. So. Und dass dann auf einmal diese Geschichte irgendwann später durch Aussagen und durch gesammelte Aussagen diverser Damen so.
Wo man in dem Beispiel dann auch tatsächlich den Journalismus sehr loben muss. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Spiegel oder Stern TV war, die ja dann diese große Reportage gemacht haben und anonym Opfer befragt haben. Teilweise Opfer hatten, die sich zu Wort gemeldet haben und so. Also, wo ja praktisch, wo alles verhältnismäßig so sehr lief. Sauber gelaufen lief.
Ja, also das Gegenteil von dieser Folge
genau.
Hier. Genau, also das war schon irgendwie krass.
Könnte man jetzt böse sagen, dass das vielleicht auch nur nicht so lief wie in der Folge, weil Luke Mockridge von Sendern bezahlt wird, die sonst diese Formate gedreht hätten, aber das ist ein anderes Thema. Naja.
Ja, jetzt ist er ja erstmal weg, der Luki.
Ja. Nee, der kommt doch
andere
zurück.
Luki.
Der hat doch irgendwann seine, ich dachte, der hätte jetzt seine Tour doch wieder angekündigt. Egal, geht viel, viel zu sehr um den Mann. Gebt dem bitte kein Geld, gebt's dann lieber uns oder anderen klugen Menschen. Hm. Auch schön uns oder anderen klugen Menschen. Damit sind wir zu klugen Menschen geworden. Naja.
Gut.
Was sind willst du machen?
Nee. Was haben wir noch zu sagen,
ich, Lukas? Ich bin gerade so dabei, ich gucke gerade so ein bisschen auf meinen Zettel.
Ich will nur nicht, dass wir so ins Schwimmen geraten, weil ich habe immer so ein bisschen Angst bei solchen Themen, dass man genau das passiert, ne? Weil man immer so ein bisschen ist so, ey, ich merke richtig, wie ich bei so Themen immer vorsichtiger werde. Einfach, weil ich weiß, dass ich eine sehr gesunde, ordentliche Meinung über solche Themen habe und ich will sie aber auch genau so auf den Punkt bringen.
Ja.
Mir ist es super wichtig, dass ich da nicht irgendwie rauskomme, dass irgendjemand was missversteht und dann wieder sagt, so, guck mal, da hat er einen dummen Satz gesagt, so.
Das
Frauen sind wie Hunde. Lass mich erstmal ausreden. So.
So, weißt du? Das war Monte, ne?
Ja, das war Monte damals. Aber ich weiß, was ihr denkt. Lasst mich erstmal ausreden. Und diesen Satz aus dem Kontext gerissen hat mir auch gerade nicht, hat ihm nicht jetzt gerade einen Karriereschub gegeben.
Nee, nicht wirklich. Hat ihm aber auch nicht so sehr geschadet, wie er vielleicht hätte schaden können, ne?
Hat ihm auch nicht geschadet.
Nee, aber ich glaube tatsächlich so dieses Medienthema, zu dem habe ich jetzt aus erster Linie nichts mehr.
Nee.
Ich gucke mir das gerade an.
Ich glaube, wenn man da draus trotzdem, also nicht nur für Medien, weil heutzutage sind ja auch Medien unser Social Media.
Ja.
Ne? Also Social Media sind heute Medien, vieles passiert dort. Ich glaube, es ist trotzdem egal, wie wütend wir auf Menschen sind und egal, wie auch Menschen verachten, es gibt ja auch Menschen, die werden mit Vorwürfen belastet, die ich auch erstmal komplett scheiße finde, ne? Aber so, ich bin dann, wo ich mir auch dann trotzdem immer denke, so, und das geht jetzt in alle möglichen Richtungen, von belanglos bis wirklich schlimme Sachen, wo ich mir trotzdem immer denke, muss ich trotzdem erstmal die Geschichte komplett anhören, weil jetzt einfach nur diesen einen Satz zu glauben, der dann da irgendjemand hingeschrieben hat, das ist auch immer gefährlich und das sollte man nicht tun, man sollte den Satz hinterfragen und sollte sich damit beschäftigen und wenn einem das Thema interessiert oder interessiert, was dahinter steckt, sollte man zumindest ein wenig schauen, was haben noch andere dazu gesagt, was hat die Person selber dazu gesagt, was gibt es denn überhaupt eigentlich so gerade an gesammelten Input dazu und wo kommt es eigentlich her, dass dieser Satz gesagt wurde? Hat ihn nur irgendeine Person ins Internet getippt oder hat ihn wirklich irgendwie, hat das irgendwie Hand und Fuß? Und ich glaube, dann daran sollte man anfangen, sich Meinungen zu bilden. Und wir sind da, glaube ich, heute so ein bisschen in der eigenen Verantwortung, sich, wenn wir Medien konsumieren, trotzdem auch so ein bisschen zu checken, also nicht sich jeder Aussage. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute sagen so, sag mir mal, ob ich mir das kaufen soll. Ne? Also ich werde ja oft angeschrieben, sag mal, meinst du mir gefällt Boba? Ne, jetzt mal ein Plus-Beispiel. Ich so, keine Ahnung, ob dir das gefällt. Guckst du einfach, machst dir selber schlau. Und ich glaube so dieses, man gibt sich sehr schnell anderen Meinungen hin, anderen Worten hin, weil es vielleicht auch einfacher, bequemer ist. Aber gerade bei allem, wo es irgendwie ein bisschen, wo es wirklich ein bisschen gefährlicher wird, auch gefährlicher wird für andere Leute, für Betroffene, aber für ne, in jeglicher Form, da muss man einfach heutzutage sehr gut seine Quellen checken, einfach um nichts falsch zu machen, weil am Ende des Tages, und das meine ich jetzt gar nicht hier wegen meinem Palim-Palim-Beispiel, was, ey, das ist komplett scheißegal gewesen am Ende des Tages, ne? Und ich hab da mit meinem wirren Kopf, hab da wieder eine Kerbe mehr drin, aber am Ende des Tages ist das in keinster Weise irgendwann mal relevant gewesen, zum Glück, weil es einfach komplett ohne Hand und Fuß war. Und wenn ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, würde ich auch heute nicht drüber reden, weil ich bin halt so, ey, ne, ich würde nicht drüber quatschen, weil dann wäre es ja so, ich würde ja keinem, also, ich bin Schulden, was das angeht, so, ich habe viele andere dumme Sachen gemacht, aber was solche Themen angeht, bin ich schuldfrei. So. Ja. Und dann, da bin ich entspannt. Aber trotzdem war es jetzt mir wichtig, so dieses Beispiel zu nennen und sozusagen so, ey, wenn das jetzt, was das für Konsequenzen haben kann für einen kleinen Kreis und skalier das hoch. So. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ist nicht schlimm, ich nehme den Faden ein bisschen weiter vorne wieder auf, weil was ich wichtig fand, war, was du halt gesagt hast und was ja auch so ein bisschen das Learning ist, ne? Wir sind ja auch ein Bildungsformat, ist ja dieses, wenn man sich in Themen positionieren will, tatsächlich ganz allgemein, im Speziellen bei solchen Themen bitte noch intensiver, informiert euch selbst. Also nicht im Sinne von, macht einen Telegram-Kanal auf, sondern checkt ein bisschen die Sachen. Lest nicht nur irgendwie ein Posting und sagt, okay, jetzt habe ich eine Meinung, weil es gibt so eine Informationsflut und so viel zu lernen, weil wir in einer so hochkomplexen Welt leben, dass es, glaube ich, gerade im Internet mittlerweile sehr bequem geworden ist, sich einfach schnell irgendeiner Seite zuzuordnen. Ich schaue Boba und bin Star Wars-Fan oder ich finde Disney Plus scheiße. Ich bin für Seite A und damit nicht mehr für Seite B. Ich glaube, man macht sich so einfach immer direkt irgendwie zu irgendwas Position beziehen zu müssen. Ich glaube, die schwierigere, aber die lohnende Position ist, auch einfach mal erstmal sich alles anzuschauen und dann für sich ein Urteil zu fällen oder auch in manchen Sachen, die einem nicht wichtig genug sind, für die man nicht den Headspace hat, zu sagen, dazu habe ich keine Meinung. Viel mehr Leute sollten sagen, sie haben dazu noch keine Meinung.
Ich finde das ist ein ganz oft ein Problem, dass wir unsere eigene Meinung viel zu wichtig nehmen. Ja. Dass wir immer denken, so unsere Meinung ist das Wichtigste. Es gibt einen Freund von mir, ich will ihn nicht benennen, aber er muss zu allem immer eine Meinung haben. Sie muss vor allem immer besonders sein. Und es nervt irgendwann so krass, wenn er nicht einfach mal sagen kann, das ist gut oder das ist jetzt nicht so meins oder es interessiert mich einfach nicht, sondern es muss mit aller Macht eine ausgeprägte Meinung sein, egal wie wenig man sich damit befasst hat. Und das nervt so unfassbar krass. Es war auch was ich auch mal früher dachte, so, okay, du musst zu allem eine krasse Meinung haben, musst du dazu sagen, muss ich nicht. Wenn ich dazu keine Meinung habe, sage ich einfach, ist mir scheißegal, fertig. So, davon haben wir alle mehr, als wenn irgendjemand da sitzt und sagt so, ja, ich rede jetzt 20 Minuten über was, von dem ich nichts verstehe, aber Hauptsache, ich habe 20 Minuten geredet, weil ich bin der Geilste. Das ist Bullshit. Man ist der Geilste, wenn man auch weiß, wo man die Fresse zu halten hat. Und das ist leider ganz, ganz wichtig.
Ja. Meinungen sind viel zu sehr identitätsbildend geworden. Weißt du, du sagst, wer du bist, darüber, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt. Aber es ist halt auch alles. Also, ne, wir wunderschönen See aus Popkultur fallen da natürlich schnell Gefahr für, weil bei Popkultursachen ist es auch einfach zu sagen, mag ich nicht, ne? Ist ja auch komplett legitim. Aber so in der großen Breite ist das halt einfach was. Man kann auch mal zwischen den Stühlen stehen. Das ist voll okay. Das kann man aushalten.
Ja, das stimmt. Oder man setzt sich einfach gar nicht hin.
Oder man kann auch einfach gehen. Ich finde, das ist auf das Bild sozialer Medien, wenn ihr in einem sozialen Medium seid und ihr habt das Gefühl, da sind zwei Stühle, entweder bin ich für die Seite oder für die Seite, ich finde beide scheiße, einfach gehen. Das ist, bei mir sind es Facebook-Kommentare. Ich mache die auf und du merkst, okay, da sind Leute prinzipiell, also ne, Facebook-Kommentare lesen auch einfach nur im Jahre 2022 Selbstgeißelung. Mehr ist das nicht. Weil du hast die Leute, die irgendwie ein bisschen, ich sag mal, deine Einstellung teilen und irgendwie versuchen, da gegen die Aluhut-Idioten anzukämpfen. Aber auch die sind dann in ihrer Kommunikation oft empathielos und verletzend und scheiße und überhaupt. Und dann kann man auch einfach Facebook wieder zumachen. Und dann ist das auch okay.
Ja, das Problem ist halt einfach, dass wir seit Jahren nicht mehr in dem Punkt sind. Jetzt sind wir natürlich mehr in die Diskussionskultur gerutscht und weg von solchen ernsten Themen wie Anschuldigungen und so weiter und so fort. Aber auch dort, es gibt halt keine Diskussion mehr. Es gibt halt keine Gespräche mehr. Die meisten vertreten so lange schießen so lange mit gegenseitig mit Kanonen auf sich, bis irgendeiner die Schnauze hält oder beide die Schnauze halten. Aber keiner geht daraus schlauer hervor. So, es wird alles, und wenn einer eine andere Meinung hat, entweder wird er plattgewalzt oder es werden irgendwie, wird geantwortet mit 500 hochnäsigen Emojis, die sich kaputt lachen und sagen so, guck mal, wie blöd deine Meinung ist. Du bist voll dumm, ey. Genau so reden Leute für mich im Internet.
Ja.
Das ist alles irgendwie wahnsinnig anstrengend und das ist alles auch ein Punkt, den wir, ich bin darüber auch inzwischen hinaus. Ich habe ja auch noch bis vor ein paar Jahren wirklich oft diskutiert und bin noch irgendwo rein und ey, so, es passiert mir immer noch mal so einmal im Schaltjahr, so dass ich dann trotzdem noch sage, so okay, jetzt gehe ich darauf ein und dann merke ich, dann habe ich die Antwort schon abgeholt, habe schon wieder und sehe schon die Gegenantwort und weißt du, du hast dich wieder auf Scheiße eingelassen.
Ja.
Halt doch einfach, lern doch einfach dein Maul zu halten. So, das ist meistens, ich bei so, also bei so großen Themen, ne, so, wenn es so ernst wird in Politik und sowas, da nehme ich mich komplett raus, weil ich sage, so, hier ist Hopfen und Malz verloren. Ich fange jetzt nicht an, mit irgendwelchen Alu-Idioten zu diskutieren. So, mit Leuten, die dann, Corona gibt es, lass mich nicht impfen. Scheiße, alles.
Ja.
Regierung. So, hier ist bei mir vor der Haustür ist alle zwei Wochen Corona-Marsch inzwischen. So, die gehen hier spazieren vor der Tür. So, ist alles super übel, aber damit beschäftige ich mich gar nicht mehr. Das ist alles, das habe ich ausgeblendet, weil es mich zu kaputt macht. Aber bei sowas wie Star Wars oder sowas, bei so belanglosen Themen, bei Popkultur, da muss ich immer wieder vorsichtig sein, dass ich mich nicht triggern lasse. So. Das ist echt übel. So. Und ja, keine Ahnung. Schwieriges Thema. Aber es ist eigentlich nicht so schwierig. Eigentlich müssen wir nur lernen, uns entweder ordentlich zu unterhalten oder die Schnauze zu halten, wenn wir nichts zu sagen haben.
Und beides sind okay Optionen. Also, ich finde tatsächlich, weil oft fängt das dann um in so ein, ja, man muss doch miteinander reden können und mit allen, ich muss nicht mit jedem reden. Also, mit Gabi, die mir irgendwie vom Deep State erzählen muss, muss ich nicht in einen Austausch gehen, in der Hoffnung, für mich irgendwie noch was Tolles, Neues finden zu können. Das ist komplett okay, die Schnauze zu halten. Aber wie du schon sagst, wir sind jetzt von einem schwierigen Thema in ein generelles übergegangen. Ich finde, das zieht sich leider halt durch die Intensität der Themen. Also es ist fast egal, wie ernst das Thema ist. Die Diskussionskultur ist zumindest in manchen Orten des Internets immer noch ähnlich roh und ziellos. Aber ja.
Und eigentlich sind wir ein Feelgood-Format.
Ich finde, das ist unser unfeelgoodigster Podcast, den wir bisher gemacht haben.
Ja, das tut mir auch echt leid. So, es tut mir auch leid, dass ich diese Geschichte erzählt habe und dass das dann auch irgendwie schlechte Gefühle auslöst und dass das vielleicht auch was triggert. Und ne, also das kann ja eigentlich nur Nachteile haben, davon darüber zu reden, weil Leute sagen so, okay, krass. Aber ich fand irgendwie auch mal so einen anderen Anstrich, weil diese Folge halt, weil die Babysitterin und das Biest halt, weil diese Folge ja auch einfach einen anderen Anstrich hat.
Ja.
So, ne? Und ja, das wäre unwürdig, da einfach nur über die Story zu reden, zu sagen, da gibt's einen guten Gag, ach, Bauchhofschlitzer 4, Süßigkeiten Halle 1, wie Süßigkeiten aussehen, das Rattengift Halle 2. So, nur solche Dinge als aufzuzählen. Übrigens, sehr guter Gag.
Wirklich grandioser
Gag. Aber wir mussten ja irgendwie darauf eingehen, was da thematisch passiert. Und dass hier eine riesengroße Mediensatire drin ist, aber die natürlich auch im Jahre 2022 aktueller denn je ist. Ja. Und dass solche Geschichten irgendwie alle treffen können und wenn wir die Möglichkeit haben, ein kleines Beispiel zu nennen, dann ist ja wirklich nur ein kleines Beispiel, Gott sei Dank, was wir damit einfließen lassen können. Aber ich glaube, es war ganz gut, trotzdem mal die Folge so aufzuziehen.
Ja, ja? Weil ich glaube, das hat die Folge auch verdient. Und ich finde das, also ne, ich liebe unsere Feelgood-Folgen. Vielleicht machen wir die nächste auch wieder, also die nächste wird wahrscheinlich sehr feelgoodiger, weil es nicht mehr dieses Thema hat. Aber ich finde, dass die Simpsons als Format haben das so geschafft, diese Themen dann ja auch, ne, so gehaltvoll reinzubringen, dass du so einen ernsten Talk drüber haben musst, dann kann man den auch hin und wieder mal bringen. Und ich glaube, da kann man trotzdem vielleicht für sich auch was mitnehmen, hoffe ich. Und ich hoffe, dass niemand, der bis hierhin gehört hat, sich irgendwie da jetzt emotional dran leiden musste an dem Thema, sag ich mal, wenn du weißt, was ich meine. Aber ich fand es einen echt interessanten und guten Talk.
Ja,
also Tito. Das auch irgendwie nochmal so zusammen in einen Podcast zu sprechen.
Yes.
Cool. Machen wir einen Haken dran.
Da machen wir für heute einen Haken dran.
Was schauen wir nächstes Mal? Hast du?
Ich habe gedacht, du hast dir was ausgesucht, Lukas.
Und ich habe mir
Wie bist du denn das Biest habe ich ja
ausgesucht. Ja, und ich habe mir gedacht, krass, kompletter Turn of Events. Max hat sich was ausgesucht, der hat bestimmt noch was dabei. Ich habe jetzt vielleicht nichts. Jetzt ist die Frage, ob du sagst, du hast was im Hinterkopf. Irgendeine Folge, die du in letzter Zeit gesehen hast, die dir gut gefallen hat. Oder ob wir es im Worst Case auf Instagram kommunizieren. Aber ich
glaube, wir kommunizieren auf Instagram. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, so, ich habe jetzt gerade die eine Folge noch drin, so, die, wo ich sage, da müssen wir drüber reden. Ich hatte gerade so zwei Stück im Kopf, also, ah, die, na, nee, hatten wir schon. Ah, die, na, hatten wir schon. Ich glaube, wir machen das einfach, wir machen das in Ruhe für uns.
Ja.
Und kommunizieren dann vorher so, Leute, die nächste Folge wird das und das und dann.
Genau. Also, ihr könnt ja, ne, @diegelbenleute, könnt ihr folgen. Wenn nicht, müsst ihr es halt mal dann nach dem Podcast erst schauen, beziehungsweise müsst dann abwarten, welche Folge wir ankündigen. Das kriegen wir schon alles hin.
Tippitoppi.
Stark. Max,
so wird's.
Ich danke dir für den Podcast. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zum Staffelfinale, ne?
Dann das Staffelfinale bei den gelben Leuten.
Huiuiuiuiuiui. Was war da wieder los?
Gut, dann verabschiede ich mich. Es war schön mit dir, wie immer. Und die letzten Worte gebühren dir.
Ja, ich kann mich nur noch mal bedanken. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich verabschiede mich mit meinem Signature-Satz. Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.